Einen wunderschönen guten Abend zum 48. WTF-Talk und wir sprechen heute über Halloween, Allerheiligen und den volkstümlichen Umgang mit dem Tod. Ich merke mal gleich vorher an, sozusagen als seltsame Version einer Triggerwarnung. Wir sind uns natürlich alle darüber bewusst, dass Leute, die tot sind, tot bleiben und nicht wiederkommen und dass es Geister und sowas als physische Entitäten nicht gibt. Wir werden da jetzt nicht 90 Minuten drüber reden, weil es, denke ich, zu dem Thema viel spannendere Fragestellungen gibt. Und ja, ich fange einfach mal damit an, wen haben wir denn heute hier? Weil unsere Gäste finde ich auch schon mal extrem spannend. Claudia, magst du mal den Anfang machen und dich vorstellen?
Ja, mag ich. Ich bin Claudia, ich bin Europaethnologin, Volkskundlerin, Kulturanthropologin. Sucht euch einen Namen aus für dieses Fach. Und hier auch schon ein paar Mal im Podcast Gast gewesen. Eins meiner Spezialthemen ist Bräuche und Rituale. Und da komme ich immer gern zu irgendwelchen Dingen, die was mit Ritualen und Bräuchen zu tun haben.
Jo, und als nächstes Adam.
Ja, ich bin Historiker und so Sozialhistoriker vor allem und fürs Mittelalter zuständig, für die frühe Neuzeit, aber auch für neuere und neueste. In den letzten Jahren hatte ich aber viel so Beratungsjobs für Film, Fernsehen, für Bücher in letzter Zeit viel, wo es auch viel um alte Geschichte ging. Also mittlerweile muss ich sagen, bin ich so Old Timeline Long zuständig, fühle ich mich. Auch wenn ich manchmal Leute frage, die mehr Ahnung haben zu Dingen. Und ansonsten mache ich Beratung. Ich berate Leute, die irgendwelche Medien verbrechen, zum Thema, wie hat es damals so ausgesehen? Und da geht es viel um, wie waren die Leute so drauf und viel um, wie hat irgendwas, wie waren die so angezogen und womit haben sie sich umgebracht? Das sind so meine Themen. Und ich erzähle im Internet viel, was alles Quatsch ist. Und deshalb Spoiler-Alert, ich bin, glaube ich, hier, um immer zu sagen, nein, ist kein uralter heidnischer Brauch. Nein, das ist auch kein uralter heidnischer Brauch. Nein, das auch nicht. Und das wird heute mein Job sein.
Und man kann dich momentan in Bamberg im Museum auf Leinwänden bewundern.
Ja, da spuke ich
Habe
so durch die
ich am Wochenende
Gegend.
gesehen, ja.
Genau, wir haben für eine Ausstellung in Bamberg zum Thema Heinrich II., der hat so um 1000 geschlumpft, über den haben wir eine Ausstellung gemacht und seine Kaiserin, die Kunigunde. Natürlich mit ganz vielen Leuten zusammen. Unter anderem haben wir da Filme für gemacht, so auf riesen Monitoren und da unterhalten sich dann so Altvordere miteinander. Und da habe ich mich dann selbst gecastet in aller Bescheidenheit. Als Vater Familias komme ich da mehrmals zur Sprache.
Schwöre mir, dass du nur mir gehorchst, nicht dem Kaiser, nicht dem Bischof, nur mir.
Ja, das habe ich auch geschrieben, da bin ich besonders stolz drauf.
Jo, Lucy.
Mein Name ist Lucy Verlag. Ich bin ja eigentlich Musikerin und Schriftstellerin. Und warum sitze ich ausgerechnet zu einer Runde von Halloween hier? Also zum einen bin ich, glaube ich, eine der größten Halloween-Fans der Welt. In meinen vier Wänden gibt's, also alle fragen sich dann immer, also, oder wundern sich, dass meine Wohnung so toll dekoriert ist, wenn wir Halloween-Partys feiern und ich muss gar nicht dekorieren. Aber zum anderen bin ich, und ich glaube, deswegen bin ich hier, auch Herdwartin bei einer, wie soll ich sagen, nee, kein, doch, es ist ein Verein, ist einfach nur ein Verein, nämlich beim Elderring. Und der Elderring ist ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die vorchristliche Religionen, die in unseren Breitengraden, würde ich mal sagen, üblich war, und vor allem da also nicht die keltische Seite, sondern die germanische Seite zu pflegen und ja, eben auch historisch zu hinterfragen. Also insofern, ich kenne diesen, also das, was der Adam gerade gesagt hat, mit nein, das ist kein alter heidnischer Brauch, und nein, die Germanen haben auch keine Jahreskreisfeste gefeiert und solche Dinge. Das hat sich der, also wir haben sehr viele HistorikerInnen bei uns mit und sehr viele ArchäologInnen auch und so. Nichtsdestotrotz ist das Ganze eine, ja, etwas, was man im weitesten Sinne als Religion bezeichnet. Insofern widerspreche ich dir dann natürlich, Holm, ne? Was du da gerade gesagt hast über die Geister.
Ach so. Okay.
Das muss ich jetzt hier mal so sagen. Aber ganz persönliche, unser ganz persönliches Empfinden ist natürlich etwas anderes. Also es gibt definitiv keinen einzigen wissenschaftlich korrekten Nachweis für Geistererscheinungen. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen.
Jo, und Mirko, noch ein Historiker.
Ja, last but not least, glaube ich. Historiker und Archäologe, und ich leite in der Zwischenzeit auch mehrere Museen, die sich alle um Martin Luther drehen. Und da komme ich, glaube ich, auch ins Spiel heute, weil Martin Luther auch nicht ganz unentscheidend ist für die Art und Weise, wie wir heute Gespenster und Geister sehen und Dämonen. Aber das ist auch mein Diss-Thema, da sitze ich gerade seit kurzem dran. Also ich kann ein bisschen was erzählen, noch nicht so intensiv dazu, aber ein bisschen was kann ich dazu erzählen, wie es mit den Geistern und den Gespenstersagen so antike, Mittelalter, frühe Neuzeit, etc. gelaufen ist. Und ich hoffe, kann heute auch ein paar lustige Sachen beitragen. Und Vampirgräber habe ich auch noch dabei. Also nicht dabei jetzt gerade so, aber gut, sondern
Schade.
als Thema könnte ich da noch was anbieten.
Und die Pest, die hängt hinten bei
Und die
dir noch
Pest,
an.
natürlich die Pest, genau. Ich habe ja auch vor 2 Jahren, ist das, nee, vor 3 Jahren, mittlerweile, Gott, die Zeit rast, vor 3 Jahren in Wittenberg eine Ausstellung zur Pest gemacht. Auch die ist nicht ganz unentscheidend zur Frage, wie wir mit Toten umgehen oder Toten umgegangen sind. Da hat sich auch in der europäischen Haltung, glaube ich, ganz viel getan durch die Pest und die Pesterfahrung. Und das kann ich heute alles zum Besten noch geben, wenn ihr wollt.
Jo, ich habe mir erstmal überlegt, da wir uns ja an Feiertagen und Daten irgendwie festmachen, schon im Titel, würde ich gerne einmal durch die diversen Feiertage um Tote durchgehen, die wir in den letzten und in den nächsten Wochen so um uns rum haben. Vielleicht fangen wir mal mit Allerheiligen an. Was feiert wer an Allerheiligen? Claudia, magst du oder?
Ja, kann ich schon beantworten. An Allerheiligen feiern vor allem die Katholiken, weil die anderen haben diese Art von Heiligen nicht. Und zwar so wie der Name auch heißt, es ist ganz praktisch, nicht weil bei Fronleichnam weiß kein Mensch, was das bedeuten soll, nämlich Allerheiligen tut genau das, was er sagt, sondern wir gedenken Allerheiligen, weil wir hatten irgendwann so viele. Dass das blöd war, ja, die haben schon alle auch ihre eigenen Tage im Kalender, aber du kannst ja nicht irgendwie dann irgendwie, also ich glaube, wir haben so mittlerweile so über 6000, die dann heilig sind. Und das wird irgendwann echt eng, weil da musst du pro Kalendertag irgendwie so um die 20 Heilige feiern. Das wird schwierig. Also gibt es dann einen Tag, damit keiner vergessen wird. Also sowas wie ein katholisches Pantheon, auch wenn es natürlich keine Götter sind. Ja, jetzt nicht, dass mich jemand drauf festnagelt. Wir gedenken aller Heiligen und danken ihnen praktisch für ihr Werk und so weiter. Und dann einmal durchgewischt, sodass wirklich an alle gedacht ist.
Okay. Aber was ist dann aller Seelen?
Aller Seelen ist dann, wo wir aller toten Seelen gedenken. Weil das ist natürlich wieder praktisch, aber da muss ich eigentlich Mirko übergeben, weil der Protestant kennt ja keine Heiligen und deswegen machen die was, Mirko?
Die haben noch einen Totensonntag, aber die
Wollte ich gerade
Allerseelen
sagen,
ist
wo kommt
natürlich noch
denn
ein
der
katholischer
Totensonntag her?
Tag, wo
Genau.
es darum ging, an die Seelen zu denken, die im Fegefeuer sitzen ursprünglich. Also die quasi, an die man doch bitte auch denken soll, weil wenn man nicht für die betet und für die an die denkt und ihre Memoria-Pflicht, dann müssen die ja länger sitzen. Und daher ist dieser Tag mal eingeführt worden, um sozusagen auch dieser Toten zu gedenken.
Genau,
Genau,
und die
aber.
Katholen haben praktisch die aller Seelen praktisch am Tag nach dem Allerheiligen, weil man gedacht hat, ach, ist ja doof, wenn wir nur an die Heiligen denken, sondern wir haben auch noch die, also praktisch alle Seelen, ne?
Genau.
Komplett, ne?
Also wirklich einmal komplett durchgewischt und das Bad
Genau.
geputzt.
Ja.
Ja, der Totensonntag ist aber dann protestantisch, oder?
Der ist tatsächlich protestantisch, ist im 19. Jahrhundert erst dazu gekommen. Das ist sozusagen das protestantische Gegenbild dazu, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, durch den preußischen König, ich glaube 1816, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gegründet worden, um sozusagen da so ein katholisches, also evangelisches Pendant zu den Katholiken zu bilden, weil man da ja nicht am selben Tag feiern wollte.
Der letzte Tag des Kirchenjahres, wenn ich mich richtig an meinen
Genau, und
Roman
danach
richtig
darf man
erinnere.
erst den Weihnachtsbaum aufstellen. Also zumindest wenn man den strenggläubigen Protestanten folgt, dann ist das ein Sakrileg. Geht das Sakrileg eigentlich bei Protestanten? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es nicht nett, den vorher aufzubauen.
Dann haben wir noch den sehr weltlichen Volkstrauertag, der zwischenzeitlich mal auch in Heldengedenktag umgetauft worden ist, und sich daraus erklärt, dass er dass er halt ein Gedenktag für die Opfer von Kriegen und Gewalt ist. Und den Buß- und Bettag. Auch protestantisch. Aber wo kommt jetzt Halloween ins Spiel? All Hallows Eve, also der Abend vor
Vor
Allerheiligen.
Allerheiligen, genau. Ja, das kommt da daher, dass die Tage eigentlich ursprünglich in der Nacht anfangen, nach mittelalterlicher Vorstellung. Das hat man noch ein bisschen im Sonnabend. Das ist nämlich der Abend vor dem Sonntag.
Ja, oder Christmas Eve.
Oder Christmas
Christmas.
Eve, genau, richtig. Deswegen feiern wir am 24. und die Angelsachsen alle also Amerikaner, Engländer, andere Teile der Welt am 25., wenn sie nicht sowieso am 6. Januar. Gut, egal, das führt jetzt zu weit. Aber deswegen ist das, also um gleich Holm auf die Palme zu bringen, ist es der, ich sage erst, ist es der Nachfolger von Samhain? Nein, ist es natürlich nicht. Also es ist nicht der, es ist nicht der, nicht eine keltische Tradition, die sich bis ins Mittelalter und damit bis in die Gegenwart gerettet hat, sondern das ist tatsächlich die irische Variante des Allerheiligenfestes, das sich dann sozusagen verselbstständigt hat. Da kann die Volkskundlerin gleich mehr sagen. Und in Deutschland dann erst in den 1990er Jahren bei uns richtig wieder Fuß gefasst hat. Der Grund war lustigerweise der erste Golfkrieg. Da sagte man damals nämlich, wenn Bomben fallen, können wir ja nicht Karneval feiern. Und dann fiel der Kölner Karneval, der ganze rheinische Karneval fiel aus, zum großen Verdruss derjenigen, die ganzen Süßwaren herstellen und ganzen Geld verdienen am Karneval. Die sagten, das darf uns nicht nochmal passieren. Wir müssen irgendwie zur Not ein Gegengewicht dagegen setzen. Und tatsächlich geht daher sozusagen in den 90er Jahren dann Halloween hervor, wo man sozusagen diese amerikanische heische Tradition, da kannst du gleich noch mehr zu sagen, Claudia, dann übernommen hat, um sozusagen da die Wirtschaft zu retten. Hat geklappt, die sind nicht pleite gegangen bis heute. Jetzt hast du mir meinen einzigen Satz geklaut, nämlich
Entschuldigung.
es ist
Aber du
gar
kannst
kein
erklären, was Samhain
heidnisches, ein
ist,
uraltes
oder?
Fest.
Magst du Samhain
Nee,
erklären?
ich wollte noch was viel Schlimmeres tun.
Darf ich ganz kurz, bitte, 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 weil
Ja.
also ich sitze hier in Schottland, da, also wo das tatsächlich, also da, also ich war gerade vorgestern auf dem Bonfire, was sich dann vermischt mit Allerheiligen und also da gibt es auch ganz also lustige Traditionen und hier höhlt man noch Rüben aus und keine Kürbisse zum Beispiel. Also das war ist quasi von vorher. Aber man spricht es Samhain. Man sagt nicht Samhain. Bitte, bitte. Es klingt doof, aber nicht, dass wir auf die Fresse kriegen dann hinterher.
Dankeschön. Ich habe es auch nur immer gelesen, ich habe es nicht ausgesprochen.
Ja.
Das B und H wird zu so einem Wuhl-Laut.
Genau, also einfach, ja, Samhain sagen die hier.
Ich wollte noch was richtig Abseitiges einwerfen, Mirko. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Diese Theorie, die in letzter Zeit ganz, ganz viel durch die Gegend geistert, dass der Tag eigentlich am Abend des Vortages anbricht, dass das mit diesem zyklischen Schlafen zu tun hätte.
Stimmt, das habe
Das,
ich jetzt auch gelesen. Das ist jetzt völlig off-topic, aber da
war geil.
tatsächlich, ich habe es auch gelesen. Wollte mir das Buch holen von dem Wissenschaftler, der das gerade wieder aufgebracht hat. Da muss man sagen, zyklisches Schlaf. Das ist die Theorie, dass man in der Vormoderne die Nacht nicht komplett durchgeschlafen hat, sondern gerade so gegen Mitternacht nochmal aufgestanden ist, irgendwelche Sachen gemacht hat, was ich die Viecher versorgt hat. Sich vielleicht nochmal unterhalten hat, weil man es meistens ja tagsüber nicht tun konnte, da natürlich dann Märchen sagen und sowas erzählt hat, was sicher dann bei Dunkelheit besonders gruselig war und alles Mögliche gemacht hat und deswegen wahrscheinlich sozusagen der Tag dann in mehrere Hälften oder die Nacht in mehrere Hälften zerfallen ist und damit vielleicht auch diese
Ja,
Vorabendgeschichte erklärt, ja.
so wie ich das verstanden habe, war das eher so eine Art ausgedehnter Mittagsschlaf. Und dann stand man so gegen 17 Uhr nochmal auf. Und dann fing quasi, wir würden denken, dann fing die zweite Hälfte des Tages quasi an. Dann sind die echt lang aufgeblieben noch. Oder man sagt, nach damaligem Verständnis, fing eigentlich schon der nächste Tag an. Und ging halt von irgendwie 17 Uhr aufwachen nach dem Mittagsschlaf. Mit dem Schlaf in der Nacht, der halt kurz war, und dann ist man echt früh wieder aufgewacht, bis dann wieder zum Mittagsschlaf. Also das wäre eine schöne Sache, würde so sehr schön passen, aber Und hol dir das Buch, es ist ganz spannend. Die Quellen, die er anbringt, sind spannende Quellen, viel so Gerichtsquellen, wo Leute so eben ganz alltägliches Zeug aussagen, ohne danach gefragt zu werden, weil man sonst das Problem hätte, dass alltägliche Sachen ja nicht in Quellen vorkommen, weil das ja jeder weiß.
Genau, das ist
Ne?
unser großes Problem. Deswegen kleine Lanze für Luther. Luther ist einer der wenigen, der auch so alltägliches Zeug sammelt. Und das ist natürlich eine tolle Quelle dann für die Geschichte der frühen Neuzeit. Weil da finden wir alles von Witzen über politische Verhältnisse, über wirklich alltägliche Sachen. Das ist in der Zeit noch sehr selten, weil die Leute meistens noch nicht über sich selber und über Alltägliches schreiben, sondern das machen sie dann tatsächlich erst so in den letzten 100, 200 Jahren wo intensiver.
Ich
Ja,
habe
es
dazu
gibt
noch eine
übrigens tatsächlich.
internationale Frage, und zwar, wie spielt denn der Dia de los Muertos dann rein, also der Tag der Toten? Was ist das? In der Allerheiligen-Tradition, ist das in der Halloween-Tradition, ist das ganz was Eigenes? Wer mag?
Also ich habe nur mal kurz dazu gelesen, dass es tatsächlich eine Allerheiligen-Tradition wäre,
Ja,
wobei
das
auch
gehört
nicht der
zusammen.
römische. Ja,
Genau.
genau, du kennst es, glaube ich,
Genau.
noch besser als ich.
Also die Tradition ist ja auch, wobei, also muss man immer vorsichtig sein, weil Südamerika gibt es ganz, ganz viele und nachgewiesen synkretistische Traditionen. Also das, was wir Was ist
für.
synkretistisch?
Wollte ich gerade erklären. Synkretismus heißt, Dinge laufen ineinander über. Also die werden miteinander also synthetisiert und da kommt dann eine Sache raus. Das haben wir, das, was häufig über die Heiden, die Kelten, die Germanen, die wen auch immer wir da gerade irgendwie finden in der Geschichte, was wir für eben praktisch die mitteleuropäische oder vor allem nordeuropäische Geschichte behauptet wird, dass praktisch Dinge überformt werden oder mit Absicht so gesteuert, damit das drüber liegt. Dafür haben wir in Süd- und Mittelamerika wirklich Beweise, weil es einfach viel später ist und weil wir da schriftliche Quellen dazu haben und weil die Leute dazu sprechen. Und da haben wir dann praktisch irgendwie ältere Figuren, die mächtig sind, also ob man die immer Götter nennen will, aber können wir schon mal machen, um das zu simplifizieren. Also praktisch Gottheiten, die praktisch in den katholischen Glauben, und das ist so, dafür eignet sich der katholische Glaube sehr, sehr gut, weil er hat eben diese vielen Heiligen. Und dann kann man jemanden finden, der das sehr gut abbildet, und dann können die Traditionen ineinander übergehen. Und dann feiert man eben dann praktisch einen katholischen Heiligen, der so ähnlich wie diese andere Figur, die es vorher in der Tradition der Region schon gab, das auch abgebildet hat. Also deswegen ist der Katholizismus, also meine persönliche These dazu, Katholizismus auch in Südamerika so erfolgreich, weil der da so angedockt hat. Und dann hat er sich da sehr, sehr gut verbreiten können.
Aber
Das ist sinnvoll, ne?
wenn wir jetzt sagen, in Südamerika hat sich das so vermischt, warum sagen wir dann, oder warum erzählst du uns dann, dass es falsch ist, dass sich das in Deutschland, der Katholizismus auch mit den germanischen Bräuchen
Also
vermischt hat?
nicht nur ich, sondern der Adam und
Adam.
der Mirko auch, weil es ist ja nicht so, dass ich sage, dass es auf keinen Fall passiert, sondern wie immer, wir haben keine Belege dafür. Es ist historisch nicht nachgewiesen und so ganz lange Kontinuitäten sind super schwierig. Meistens, wenn Leute was beweisen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, das nennt man Drei-Nagel-Methode, so wie der Drei-Nagel-Freitag im katholischen Jahreslauf. Da hast du einen Nagel in der Antike, einen im Mittelalter und einen in der Neuzeit und sagt man, es gehört alles zusammen. Es ist 2000 Jahre lang, das gehört alles zusammen, könnten aber total unterschiedliche Dinge sein. Und das ist ungefähr so seriös als wie Präastronautik, wenn man irgendwas Komisches sieht auf so einer Inka-Tafel und sagt, es muss irgendwie ein Astronaut sein, ne? Oder ein Handy, so ein Nokia-Handy oder sowas, ja? Nur weil es so ähnlich aussieht. Also keiner behauptet, weil das können wir nicht, ja, wir beweisen nicht, das gab es nicht, sondern wir haben keine Hinweise dazu. Wir haben keine Zeugnisse dazu, wir können das nicht so behaupten. Und alles, was wir dazu sagen, sind Konstruktionen. Und das ist schwierig. Es heißt nicht, dass man so neopagane Traditionen, dass die böse sind. Oder dass man das nicht machen soll. Das kann man ja machen. Also ich sage ja auch, ich bin ja eher deskriptiv unterwegs und nicht präskriptiv. Die katholische Kirche oder andere Kirchen würden sagen, darfst du nicht machen, weil das gehört sich so nicht. Ich sage, das machen die Leute so und sie machen es aus den bestimmten Gründen und das erfüllt bestimmte Dinge für sie. Also sind Ritualhandlungen, die mit Bedeutung aufgeladen sind. Und diese Bedeutungen müssen die Personen dir aber selber mitteilen und nicht ich, weil ich beschreibe nur, was die tun. Lucy.
Jetzt siehst du, jetzt hast du mir schon die Worte aus dem Mund genommen. Ich glaube, was da wirklich wichtig ist, ist eben einfach zu unterscheiden. Also wir haben ja gerade was die germanischen Geschichten angeht, überhaupt keine Schrift, die irgendwie nachvollziehbar wäre. Es gibt keinerlei, es gibt bestenfalls Tacitus, der mal so ein bisschen was geschrieben hat. Und das war, wie also die meisten AltertumskundlerInnen sagen, auch eine Propagandaschrift, die er da verfasst hat gegen den Sittenverfall in Rom. Und also ich glaube, das lässt sich gar nicht sagen. Das Einzige, was wir, glaube ich, wirklich sagen können, ist, was wir heute sehen. Und also ich kann heute zum Beispiel sagen, dass ich selbst in, also ich lebe hier in Schottland. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das habe ich zu Anfang gar nicht gesagt. Also ich lebe so die Hälfte des Jahres, solange ich darf, mich der Brexit lässt, in Schottland. Und hier, also dieses Dorf, in dem ich lebe, ist unglaublich christlich, und zwar also protestantisch christlich. Also die Plymouth Brethren, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, ist ein, also ist hier immer noch sehr stark. Es gibt immer noch Leute, die das hier praktizieren. Und aber die haben vorgestern ganz friedlich gemeinsam ein Bonfire gefeiert. Was eine totale, also ein Bonfire ist ein großes Lagerfeuer, was man am Ende des, also die Kelten haben das Jahr in zwei Hälften eingeteilt, und der Beginn der dunklen Jahreszeit, der wurde dann quasi mit dem Löschen des Herdfeuers, also das Ende quasi begangen, und dann hat man das neue Herdfeuer angezündet. Das heißt, selbst die haben das dann hier gefeiert und haben dazu dann beim Bonfire ein Feuerwerk gemacht, auf einer quasi Feuerwerksbrücke, wo Jesus is Love drauf stand. Und also allein innerhalb also von vielleicht, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren, die Leute hier schon leben, die das veranstaltet haben, vermischen sich da schon die Traditionen. Und ich denke, das ist überall so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals anders war. Und ich meine, gerade auch in Deutschland oder im europäischen Raum, da waren ja dann auch noch die Römer, und da sind so viele verschiedene Traditionen zusammengekommen. Zum Beispiel in Berlin ist Halloween eigentlich eine zweite Variante des türkischen Zuckerfests. Also die andere Hälfte des Jahres lebe ich in Berlin, wo die türkischen Kinder rumrennen, und statt Süßes oder Saures heißt es bei uns Süßes, Saures oder Geld. Und beim Zuckerfest ist halt, also da dürfen die Kinder rumlaufen und kriegen Geld geschenkt von den Leuten, die, also auch teilweise in den Läden und so. Und das ist halt, hat sich in Berlin auch schon wieder vermischt. Ja, so. Und das Zuckerfest ist wieder muslimisch. Das heißt, ja, das ist doch ganz normal, dass sich so Traditionen vermischen. Also finde ich, ist doch urmenschlich.
Naja, und dann irgendwann landet man dann beim WTF-Logo und der Frage, wie viel Dia de los Muertos darf da im Design drin sein. Die haben wir nämlich auch schon mal geführt.
Trotzdem würde ich gerne, bevor wir zum nächsten Thema kommen, oder noch ganz kurz zu Lucy. Ich glaube, diese Truppe, die du da erwähnt hast, die Eltern von Aleister Crowley waren, glaube ich, bei diesen
Genau,
Brüdern.
die Eltern von Aleister Crowley. Also das macht, wie man sieht, ja, so. Wobei die sind, das muss ich zu ihrer Verteidigung sagen, die sind alle wahnsinnig friedlich. Also wir leben hier offen pagan, und das ist total okay. Die sind nur für sich selber. Also die haben auch sehr lustige Regeln. Also zum Beispiel gibt es die Regel, dass du nicht Wand an Wand mit einem mit Nichtgläubigen wohnen darfst. Was zur Folge hat, dass es diverse Häuser hier gibt, die nur drei Wände haben. Also da hat dann das andere Haus die Wand mitgekauft. Das hat dann fünf Wände, damit du nicht Wand an Wand wohnen musst. Ja, so. Und also das ist, die legen das hier schon. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass der örtliche Spar keinen Alkohol verkauft. Und die sind halt sehr, die sind da sehr, sehr streng. Also die eine Hälfte des Dorfes, die oben ist. Wir sind unten bei den Sündern. Und
Und
das.
worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil Mirko, wir waren jetzt beim Thema Halloween so bei 1971, aber was mich jedes Jahr im Blog und auch anderswo im Privatbereich beschäftigt, was ist, und der Name fiel ja auch Luzi, ich weiß jetzt nicht, ich sage trotzdem Samhain, weil ich jetzt eben das nicht ganz genau mitgekriegt habe, wie man es genau ausspricht.
Sawin,
Okay,
Sawin, sprichst du es
irgendwie
aus?
Sauwien oder
Nee,
so,
Sawin,
ja.
einfach S. Ja, also es
Was,
stimmt wirklich, ich schwör's.
okay,
Steht auch in jedem.
ich nehme es gerne so hin, aber was hat's mit diesem Fest und mit Halloween überhaupt auf sich? Also meinem Eindruck nach wissen wir tatsächlich auch über die Kelten viel zu wenig, um so eine Kontinuität zu machen. Also was hat Halloween mit diesem keltischen Totenfest zu tun? Ein bisschen oder gar nichts oder?
Also das kannst du, glaube ich, nicht sagen. Ich war, also es ist tatsächlich so, dass also, es hier Tradition ist tatsächlich noch, also im keltischen Raum, und das sind ja auch Christen, ne, so die meisten von denen. Das sind keine paganen Leute, sondern es sind einfach Bräuche, die sich erhalten haben. Dass im ehemals keltischen Raum es üblich war, Rüben auszuhöhlen, was aber auch wiederum eine christliche Tradition sein kann. Also weil diese Jack-O-Lantern, das ist ja eine Sage, die ist gar nicht so alt. Ich glaube, die stammt von 1700 irgendwas. Da müsste ich jetzt nachgucken. Also Fakt ist, dass die irischen und eben auch Schott, also quasi die Einwanderer nach Amerika aus dem keltischen Raum, die haben diese Rübenlaternen. Das ist auch, die sehen ein bisschen cooler aus. Da wird dann so ein Draht reinge, also so ein Draht reingebaut, und die haben die nach Amerika gebracht. Und in Amerika gab es aber nicht so viele Rüben, und deswegen hat man Kürbisse genommen, weil die noch viel cooler waren.
Ja,
Und
das Rübenschnitzen gibt es in Süddeutschland auch. Also das ist nicht ganz einfach, weil man viel mehr Rüben hatte eben als Kürbisse, und die sind auch viel härter. Die eignen sich total super für
Ja,
diese
das ist aber
Geschichte.
scheiße. Ich habe das mal versucht, so eine Rübe auszuhöhlen. Das ist
Muss
echt
man können.
Arbeit. Das ist richtig Arbeit, aber dafür hält sie auch länger und sieht auch irgendwie noch so ein bisschen krasser aus, weil die Haut auch so ein bisschen, also es sieht nicht so, ist nicht so comichaft, sondern sieht wirklich ein bisschen gruselig aus, wenn die an sind. Und
Ja, muss auch sagen, was das für Rüben sind. Das sind ja nicht so gelbe Rüben, also keine Moorrüben, sondern das sind so fette Steckrüben, ne?
genau,
Das
so
ist
richtig
eher
so,
so
genau,
weiß, ne?
Futterrüben. Große, also die werden hier aber auch gegessen. Also die gibt es in jedem Supermarkt das ganze Jahr über.
Gibt auch einen
Tatis.
Wikipedia-Artikel zu Rübengeistern, insofern,
Genau.
falls jemand sich das nicht vorstellen kann, wie das aussieht, da sind auch Bilder dabei.
Gibt es auch einen
Genau.
Wikipedia-Artikel zu Rübennasen? Das ist
Verzeihung,
was
Leute,
anderes,
haben
das ist Monty Python.
Verzeihung, ich bin ungern Spielverderber, aber weil wirklich, ich habe keine Lust, nächstes Jahr nochmal keine Antwort darauf zu haben. Was hat Halloween mit dem keltischen Totenfest
Ich
zu
sage
tun?
doch, das kannst du
Ja, ich würde
nicht
aber auch gerne noch
beweisen.
was von den anderen hören können.
Also.
Also aus meiner Sicht, und das sehen wir sehr häufig, nicht nur bei Halloween und Samhain oder was auch immer da vorkommt, sondern das sehen wir bei sehr vielen Bräuchen und Ritualen, dass den Leuten das immer nicht reicht, dass sie jetzt seit 20 Jahren oder seit 3 Jahren oder so eine Tradition haben und die eigentlich, naja, dafür da ist, dass man halt irgendwie mal was macht, was nicht so der ganz normale Alltag ist, sondern eben die Kinder können rumrennen und irgendwie sanktioniert betteln gehen, oder die Erwachsenen können sich betrinken, oder man verkleidet sich halt bescheuert und zieht durch die Gegend. Und es reicht halt nicht, wenn man irgendwie sagt, wir machen das, weil uns langweilig ist, ja, oder weil wir irgendwas tun müssen. Und dann lädt man das auf. Also die Bedeutung, je älter, desto bedeutsamer. Und dadurch, dass wir natürlich auch in gewisser Weise jetzt hier in Mitteleuropa in einer säkularisierenden Welt leben, das ist woanders nicht so, dass man dann versucht, praktisch zu sagen, ja, aber wir machen ja jetzt hier nicht Allerheiligen, wir sind ja jetzt eigentlich hier nicht mega katholisch und beachten das alles, sondern wir machen ganz was anderes, und es muss noch älter sein. Ja?
Wieso siehst du das so negativ? Du hast
Gar
jetzt
nicht
nur
negativ.
negative Gründe gefunden. Doch, die Leute
Nee.
wollen sich betrinken, die Kinder wollen sanktioniert betteln gehen, die Leute machen es, weil ihnen langweilig ist. Das ist auch total schön. Also für uns war
Ja.
Halloween, also als unser Sohn klein war, der Höhepunkt des Jahres. Für unser Patenkind ist es auch noch. Also auch, es gibt Leute, die machen das einfach gerne.
Ich kann es mal positiv drehen. Es ist ja auch so, dass es ja etwas ist, was irgendwo dem Menschen immer wieder entgegenkommt. Also wir haben natürlich, gerade in den nördlichen Breiten, ist es so, gegen Herbst, Winter sehen wir die Natur, da wird's dunkler, da stirbt anscheinend die Natur oder geht zurück, nicht? Das ist natürlich auch eine Zeit, wo es ganz, ganz natürlich ist, dass man sich das mit dem Tod verbindet und deswegen wahrscheinlich auch, dass jetzt gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Kelten bereits in dieser Zeit, an demselben Zeitpunkt an die Toten gedacht haben, wie wir dann bei den Christen später ebenfalls und andere Kulturen ja auch. Also das ist sozusagen so diese Idee, dass ja der Jahreslauf ist wie das Leben des Menschen. Man wird quasi, im Frühling kommt das Licht, kommt die Helligkeit, ist das Erwachen, ist die Jugend sozusagen, Sommer das Hoch und dann geht es im Herbst, im Winter wieder runter. Insofern ist das ja natürlich ganz, ganz natürlich, dass sich solche Bräuche auch durchaus unabhängig voneinander entwickeln oder eben aufeinander aufbauen. Und da müssen Sie gar nicht mal irgendwelche großen Traditionslinien verfolgen, sondern Sie können sich natürlich da auch sozusagen diese Traditionen auch selber erarbeitet haben. Muss ja, das ist ja so ein bisschen 19. Jahrhundert, wo man immer glaubt, es musste irgendwo einen Ursprung geben und irgendeiner hat es erfunden und alle machen es danach. Und natürlich sind die Leute nicht blöd, sondern die haben natürlich auch durchaus eigene Ideen und Gedanken. Und manchmal sehen die halt eben dasselbe und kommen auf dieselben Ideen. Das Rad wurde wahrscheinlich auch mehrfach erfunden, das Feuer sowieso. Und beim Ackerbau wissen wir es auch. Also warum sollen nicht solche Traditionen auch sich gleicherweise in anderen Orten individuell entwickeln?
Ich fand die Anmerkung gerade total toll, die gesagt wurde. Ich weiß gar nicht, wer es war. Dieses je älter etwas ist, desto bedeutsamer ist es. Das ist natürlich wirklich, und das ist auch das, womit wir auch beim, also ich spreche jetzt nur als sogenannte Herdwaschen. Das heißt, ich bin eine Ansprechperson in Berlin. Ich habe da keinerlei leitende Funktion. Ich spreche auch nicht im Namen dieses Vereins. Ich habe nur viel damit zu tun. Aber wir haben da auch natürlich viel mit zu kämpfen, dass Leute, gerade Leute, die denen so vermeintlich pagane Bräuche das erste Mal begegnen und die irgendeine Möglichkeit suchen, um sich abzugrenzen von irgendwas, dass die dann ganz groß anfangen mit, ja, Weihnachten ist eigentlich urheidnisch und Halloween sowieso und das ist alles und die kommen dann und posten tolle Bilder von Wikingern und versuchen das irgendwie aufzuladen. Und das ist natürlich, also da ist auch teilweise viel Gefährliches bei, weil eben auch leider aus der Nazi-Zeit und von deren Vorläufern unglaublich viel Müll da noch rumdimpelt, der völkisch ist und rassistisch ist und ganz ja, in meinen Augen dann auch wirklich gefährlich. Insofern finde ich auch, warum können wir uns nicht alle darauf einigen, dass das jetzt gerade eine tolle Art und Weise ist, den Beginn der dunklen Jahreshälfte zu feiern.
Adam,
Zweimal Kostümfest im Jahr.
was mich jetzt gerade so ein bisschen beschäftigt an dem Punkt ist, wir haben immer so diesen Bezug zu irgendwelchen paganen Kulturen, entweder Kelten oder Germanen. Die letzte pagane Kultur, die wir hier hatten, taucht dabei kaum auf. Will man mit den Slawen jetzt nichts zu tun haben oder ich weiß, dass du dich da ein bisschen mit beschäftigt hast?
Die Slawen sind halt nicht krass genug, weil so der
Ach, die waren doch ganz schön
Standard-Insel
krass
denkt ja
eigentlich.
achtmal am Tag an das römische Imperium, aber nie an den Nordwestslawen. Ne? Aber ich glaube, ich würde vorher noch ganz gerne versuchen, Bernd vollkommen
Aber
zufriedenzustellen,
das
weil
sind
der weiß immer noch nicht, wo Samhain herkommt.
ganz
Ich
große
weiß, ob das
Anmerkungen.
möglich
Das
ist.
stimmt nicht. Also
Das ist
wir
möglich.
ehren auch slawische Gottheiten bei uns. Also ganz, ganz besonders also wir in Berlin, ja, weil Berlin einer slawischen Gottheit quasi, also da ganz viele Bezüge dazu gibt. Also das ist gar nicht so. Also
Fand
das
den
ist,
klein.
was? Entschuldige, das war mir nur wichtig, weil das stimmt
Cool.
einfach nicht.
Ja, ich meinte diese bösen Menschen, die sich über geile Wikinger und martialische Römer identifizieren, die sehen den, für die ist der Slave nicht so spannend, also westlich betrachtet. Ne? Das war aber nur kurz. Vielleicht noch zu Bernds Frage nach Samhain und wo das alles vermutet herkommt. Es gibt tatsächlich erstmal überhaupt keine Beweise. Aber das ist auch ein bisschen normal. Wir haben zum Beispiel im provinzialrömischen Raum in der Spätantike über 300 Jahre richtig intensiv den sogenannten Matronenkult. Das sind drei so Damen, Frauen in verschiedenen Lebensaltern, die werden auf so römischen Votivsteinen dargestellt. Da wird denen immer gedankt für Hilfe bei irgendeinem Vorhaben. Die haben verschiedene Namen, sind wohl irgendwie für verschiedene Sachen zuständig. Aber was ich sagen möchte, wir haben null schriftliche Quellen zu denen, außer von den Inschriften, die auf diesen Votivsteinen drauf sind. Wir haben Tempelanlagen ausgegraben. Wir wissen, das war in der großen Region einige hundert Jahre lang der Shit. Keine Schriftquelle, keine einzige. Ja, und das ist ein Ding, wo wir wissen, dass es das gab. Aber es hat sich ein bisschen tradiert. Es gibt dann spätere Legenden, also so Märchen, die davon erzählt werden, aber da sind wir uns sicher, das ist etwas, das ist 1000 Jahre später, hat man sich nochmal so Bruchstücke oder so Feldsteine, wo das noch so zu erahnen war, angeschaut und gesagt, wie können wir jetzt eine Geschichte spinnen und uns erklären, was das ist und dass da eine Prinzessin und verzaubert und sowas. Ne? Und das nur so als Beispiel. Und wenn wir jetzt in die Geschichte zurückschauen, finden wir immer, was wir suchen und haben ganz oft nicht die Möglichkeit, die Komplexität einer anderen Religiosität zum Beispiel, als die, die wir als Default, als der Standard, als unsere Normalität kennen, wenn wir die vorfinden, haben wir ganz oft nicht die Möglichkeit, die zu erkennen. Das sind zum Beispiel die Römer in Germanien, die da hinkommen und fragen, ja, wer ist denn euer Jupiter? Wer ist denn euer Mars? Wer ist denn euer Merkur? Ja, und dann kriegen die Antworten, mit denen die erstmal ganz lange nicht umkönnen. Und erst wenn sie irgendwo sich rausfischen können, dass es vielleicht so einen Wotan gibt, ah, okay, cool, dann ist das Merkur. Nehmen wir. Und dann tradiert sich sowas in den Quellen, obwohl die Religiosität der Leute vor Ort vielleicht eine ganz andere war. Das haben wir genauso in dem
Aber
Moment,
das geht doch auch
ja.
umgekehrt. Also ich meine, das wirkt doch auf die Germanen zurück, wie ihre Götter mit den Römern, von den Römern identifiziert werden, oder?
Ja, das ist immer ein kongruenter Prozess, sicher. Dann haben wir sowas in dem Moment, wo Native Americans von christlich geprägten Europäern gefragt werden, wer ist euer Gott? Und wir möchten hier einen einzigen, bitte, und eine monotheistische Religion, und die muss so aussehen, wie wir das kennen. Und das lässt sich überhaupt nicht auf deren Glaubensstrukturen überstülpen. Da geht's um Naturgeister, Konzepte, Phänomene, Dinge. Da ist überhaupt nicht ein bärtiger Mann im Himmel. Ne? Und trotzdem fragt man dann so lange, bis man denkt, ah, der Manitou, das ist euer bärtiger Mann im Himmel. Cool, danke. Das wollte ich wissen.
Ja, und man
Und
denkt natürlich in so einer ganz christlichen Logik. Weil, also ne, im Katholizismus, da gibt es dann halt irgendwie so einen Papst und so Kardinäle und die treffen sich dann und eine Glaubenskongregation, dann wird festgelegt, was stimmt, Punkt. Aber dass sie natürlich jetzt nicht alle Slawen, alle Germanen, alle, was weiß ich, Cherokee sich getroffen haben und gesagt, so, jetzt legen wir es mal fest oder wer ist denn hier bei uns der Wichtigste? Und das stimmt jetzt, so ist es natürlich nicht. Aber diese Logik, dass es eigentlich so sein muss wie bei uns, weil sonst kann es ja nicht, also die waren auch nicht doof, sondern sie haben halt in einer ganz bestimmten Art und Weise gedacht. Die Denkstrukturen, die Logikstrukturen waren bestimmte und die überträgt man dann auf andere Systeme. Und da kommt dann halt irgendwas raus dabei.
Genau.
Jetzt hatten wir aus dem Chat die Frage, geht es an Halloween denn nicht darum, die Geister zu erschrecken, weil die Weltendecke dünner wird?
Nein. Kann ich doch kurz ein bisschen damit Bernd erklären, wo der Begriff anfing zu geistern? Ich habe bloß eine viel zu lange Vorrede gehalten. Es tut mir leid. Okay. Es ist aus dem Kalender. Aus einem Kalender kommt der Begriff. Es gibt den Kalender von Coligny. Das ist ein wundersames Ding, weil das Problem ist, wir stülpen den Kelten unglaublich viel über, super gern, aber der Kelte an und für sich hat nicht geschrieben. Das ist ganz ähnlich mit den Slawen. Da hat man auch Metallartefakte und dann gehen Archäologen und Historiker hin und sagen, aus diesem Scheibenbeschlag werde ich euch jetzt das komplette Pantheon der Slawen erklären. Hi, Leszek. Ja, und das macht man mit den Kelten sehr gerne genauso. Es gibt aber eine Quelle, die super enigmatisch ist und in die man alles Mögliche reininterpretieren kann. Das ist dieser Kalender von Coligny. Der ist hardcore römisch. Und der ist viel später, als die Leute, die da was reininterpretieren, ihn haben wollen. Der kommt nämlich aus dem Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus. Und da ist dieses ganze keltische Gallien schon hardcore römisch. Ich meine, Tacitus, ne? Dieser super römische Schriftsteller mit der eigenen Agenda und der Propaganda und den Kumpeln im Senat, der da geschrieben hat, damit Germanien bitte erobern werden möchte, während er gleichzeitig seine Meer vom edlen Wilden verbreitet hat. Der war ja von eins Herkunft her Kelte, Gallier. Bloß halt dritte Generation, komplett romanisiert seit Ewigkeiten in Rom, merkt man gar nicht mehr. Deshalb nochmal wesentlich später so eine Kalenderbruchstücke wie in Kolinie gefunden, in einer Marsstatue übrigens, also sehr, sehr römisch. Die sind sehr, sehr romanisiert. Das hat mit diesem Kelten, dem man das andichtet, überhaupt nichts mehr am Hut. Und dort will man zu diesem Zeitpunkt etwas von Samhain gelesen haben. Mehr nicht. Dass das ein Totengott ist oder irgendwas mit Tod zu tun hat, ist nicht belegt. Das ist schon wieder drüber gesetzt. Und da kommt die Verbindung von Jahresende und Samhain und keltisch. Ist aber wirklich eine Zeit, wo schon 100 andere Kulte gekommen und gegangen sind, wo diese Matronenkulte schon in voller Blüte stehen. Das ist nicht mehr irgendein keltischer Hirsch im Wald. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun.
Warum verkleidet man sich denn an Halloween zum Beispiel? Also, will man damit auch die Geister erschrecken oder ist das eine Persiflage? Warum macht man das?
Als Spaß macht?
Aber das reicht mir nicht.
Naja,
Vieles macht Spaß.
ja, Annika, das
Man
ist.
verkleidet sich ja anders als an Fasnacht.
Genau.
Ja, nicht
Jein,
unbedingt.
jein, da kann
Kommt
ich
drauf
ganz kurz
an. Ja?
reingrätschen. Man verkleidet sich heute anders als an Fasnacht, aber ursprünglich hat man sich an Fasnacht in Teufelsgewandung verkleidet. Also ein bisschen ähnlich wie bei Halloween. Die erstgenannten Karnevalsverkleidungen sind Teufelsgewandungen, die von den christlichen Prozessionen mehr oder weniger ausgeliehen worden sind. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar ausgeliehen. Da gibt es dann Beschwerden von den Pfarrern, die sagen, jetzt reicht es aber mal, ihr macht damit Unsinn. Weil das Schöne war, wenn man sich als Teufel verkleidet hat an diesen Tagen, das ist ja verkehrte Welt, also sprich bei Karneval geht es darum, wir müssen sozusagen nochmal, bevor wir jetzt in die Fastenzeit kommen, müssen wir nochmal die Welt umdrehen. Also sprich, es wird ja nochmal gesündigt, damit es sich auch lohnt sozusagen. Wir müssen ja auch das ganze Fleisch und die ganzen verderblichen Lebensmittel verbrauchen, die wir nicht mehr essen dürfen. Und da kommt die Idee der verkehrten Welt. Also wir drehen alles auf den Kopf. Wir, die sonst immer die guten Christen sind, sind diesmal die Teufel. Und in der Verkleidung eines Teufels kann ich mich ganz anders benehmen, als wenn ich mich sozusagen zivilisiert im Rahmen der Gesellschaft bewegen muss. Und das ist ganz spannend, wenn man das mal so beobachtet. Also im schwäbisch-alemannischen Raum, da gibt es auch solche noch relativ urtümlich aussehenden, aber allerdings auch relativ jungen Masken, die auch Teufelsmasken sind. Und die Leute, die benehmen sich da unter auch ganz, ganz anders, ne? Also da wird dann richtig auf den Putz gehauen, da kriegen die Leute dann. Statt der Bierflasche kriegen sie dann Konfetti in den Mund und sowas. Also solche Sachen werden da gemacht. Da wird die Stränge geschlagen. Leider auch kommt es dann auch zu Belästigung und Ähnlichem. Aber es zeigt auf jeden Fall, unter einer Maske kann man sich völlig anders verhalten. Und das scheint so ein bisschen von Karneval dann auch auf Halloween übergesprungen zu sein, weil diese ursprünglichen heidnischen Bräuche haben noch nichts mit Verkleidung zu tun. Aber es kommt immer darauf an, was für ein Brauchtum es ist. Es gibt ja auch noch den Kinderbischofstag, wo dann also Kinder sozusagen Prozessionen nachgespielt haben, sich da auch verkleidet haben. Also diese Verkleidung und heidnische Bräuche, das gehört offenbar zusammen. Aber da kannst du Claudia vielleicht noch mehr erzählen dazu.
Ich wollte gerade sagen, bei den Sternsingern, die sind ja auch mehr oder weniger verkleidet.
Ja, und also das Thema ist sehr komplex, aber in der Tat Verkleiden, Heischebrauch, verkehrte Welt und so weiter, das hat schon miteinander zu tun, nur nicht so, wie viele Leute gerne glauben würden. Also dieses Geister austreiben, also immer wenn man irgendwo hört, und es ist nicht wirklich verbrieft oder sonst was, dass es wirklich irgendjemand geglaubt hat, dass es A, Geister gibt, B, dass man die damit vertreiben kann, dass man sie irgendwie wild anzieht. Also ich wundere mich immer, wovor Geister Angst haben, wenn wir, also ne, das ist sehr wunderlich, wenn man Krach macht oder so. Das ist allerdings, müsste man dann nochmal, also das kann eine Vorstellung sein aus dieser Hexenbannerei. Also Hexen konnte man schon damit vertreiben, dass man Krach macht und so weiter und was räuchert, gibt schon diese Vorstellungen. Aber gerade Verkleiden und Heischebrauch und verkehrte Welt zu spielen, ist eigentlich auch Thema, was das Weihnachtsfest stattfindet, historisch. Also was wir wissen, dass es eben diese Spiele gab, dass gab es eben diesen Kinderbischof, oder auch, dass die Frauen das Sagen im Haus hatten, so dass man danach wirst um Gottes Willen, wenn das immer so wäre, dass die Frauen, die verstehen ja gar nichts, und um praktisch eigentlich die richtige Ordnung später zu verstärken, zu konsolidieren. Also diese Verkleidung, die kommt schon daher. Es hat mit bösen Geistern nichts zu tun, ist meines Erachtens, oder so wie die Literatur das beschreibt, eine Fiktion aus dem 19. Jahrhundert, weil es war halt immer wieder nicht gut genug, dass halt irgendwas aus der christlichen Jahreslaufzeit her konstruiert wird, sondern halt von woanders. Dass man sich da verkleidet, so wie Lucy schon sagte, es ist halt schön, es macht uns Spaß, wir wollen das, und wir sehen das, also wenn wir es jetzt auf die moderne Zeit applizieren, die Verkleidungsanlässe werden in der Tat mehr. Also es ist nicht nur Fasching, wobei, wenn man in Köln lebt oder so, dann ist es ja, also mit Karneval, das geht ja auch relativ lang, sind ja nicht nur ein paar Tage. Da wird aber, glaube ich, auch nicht mehr so ganz streng gefastet, dann in der Fastenzeit. Und an Weihnachten verkleidet man sich höchstens, wenn, keine Ahnung, die Mama sagt jetzt irgendwie, jetzt, keine Ahnung, zieh mal eine Krawatte an. Wie siehst du denn aus? Also es ist nicht richtig verkleiden, aber grundsätzlich, dass man einfach auch Geld hat, um bestimmte Anlässe zu begehen. Also sich dann auch wirklich sehr elaborierte Kostüme zu kaufen und dann auf Halloween-Bälle zu gehen oder auch so einen Hang zum Horror auszuleben oder bestimmte Figuren darzustellen und dann in eine andere Haut zu schlüpfen, was man sonst nicht kann. Das ist natürlich, also hat einen ganz, ganz starken Entertainment-Charakter, den man mittlerweile dann eben, also es ist nicht mehr nur ein Kinderfest. Also als es angefangen hat, war es doch relativ stark auf Kinder bezogen. Und jetzt ist aber Halloween eigentlich fast der größere Verkleidungsanlass auch für Erwachsene, als die jetzt aber nicht unbedingt in diese Vereinskarnevalsgeschichte rein wollen, sondern Leute, die das nicht unbedingt organisiert und irgendwie mit Kappensitzungen und so weiter haben wollen.
Was ja übrigens auch
Ja,
ganz lustig
ich
ist,
denke
weil
auch diese.
diese Entwicklung mit dem Karneval ist ja ähnlich auch gelaufen. Es gab den rheinischen Karneval, der dann plötzlich zu bieder und zu bürgerlich geworden ist für die meisten. Und dann hat man im 19. Jahrhundert gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen zurück zu dem ursprünglichen, mache jetzt für den Podcast, mache gerade Anführungszeichen in die Luft, zum ursprünglichen zurück. Wir müssen wieder zu diesen germanischen, keltischen Verkleidungen zurück. Da haben wir es wieder. Die ist natürlich so nie gegeben, also soweit wir wissen, nicht gegeben hat. Dann findet man diesen schwäbisch-alemannischen Fastnachtsbrauch, wo dann die dann in solche Kostüme gehen, die sehr urtümlich anmuten, aber möglicherweise eben keine durchgehende Traditionslinie haben, wenn es die überhaupt so gegeben hat, nicht?
Ja, und für
Das ist dann
uns
wiederum,
unrühmlich,
das ist schon
ja.
wieder zu bieder wahrscheinlich für viele, und deswegen das Halloween wieder ansprechen. Interessant ist, das müssen wir nochmal genauer gucken, aber mir ist es so, zumindest habe ich so wahrgenommen, dass Halloween gerade in protestantischen Gebieten sehr gerne aufgegriffen wurde. Wahrscheinlich deswegen, weil man eben Karneval nicht noch als Gegenpol hat. Also auch die Protestanten verkleiden sich gerne offensichtlich und haben jetzt endlich auch einen Anlass gefunden, das tun zu können.
Wobei in
Lucy.
protestantischen Kreisen hatten wir ja Fasching. Also wir haben, also Karneval, wir haben, also in Berlin ist es schon so, dass, also ich glaube, diese Anlässe wechseln auch einfach. Also Fasching ist in Berlin immer nur was für Kinder gewesen, und jetzt an Halloween können sich die Erwachsenen dann halt auch verkleiden, und das ist schön und das macht Spaß. Was ich noch wichtig finde, was ich immer spannend finde, ist genau dieser vermeintliche Gedanke mit irgendwas, um das Böse zu vertreiben oder so. Also zumindest nach dem, also es gibt ja nur die beiden Eddas und ein paar Sagen, und also viel mehr gibt es ja nicht. Ja, also selbst das Wort Germanisch ist ja auch nur ist ja ein römisches Schimpfwort. Das hat ja nichts mit irgendwas, also die haben sich ja nicht selber so genannt. Das heißt ja irgendwie Depp, der noch mit dem Speer durch den Wald läuft, also quasi mit irgendwie. Und ist aber diese Unterscheidung in dann das Böse abzuwehren, weil also diese krasse Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die bestand ja gar nicht. Also wenn du dir so Bräuche anguckst, zum Beispiel wie so ein Perchtenlauf oder die Rauhnächte oder so, die sind ja auch gruselig. Also ich glaube, das verschwimmt ja dann alles miteinander. Das ist so, dass früher gesagt wurde, wenn die Percht kommt und jemand hat die Wäsche noch draußen, dann schlitzt sie dir den Bauch auf. Und also das wird dann, das geht dann eher quasi Richtung Weihnachten, Neujahr, solche Bräuche. Und die sind, also die Gottheiten bei den Germanen oder bei den Leuten hierzulande, die jetzt nicht christlich waren, die waren durchaus auch echt rattenbrutal. Also da gab es nicht die guten Götter und die bösen Geister, sondern das wurde gar nicht so unterschieden. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist schon auch sehr christlich beeinflusst. Also ich glaube, bei den, das müsste ich jetzt, da sind die anderen Auskennerinnen hier viel, viel weiter. Aber also ich kriege davon zumindest immer nie irgendwas mit, wenn ich mich damit befasse.
Der
Ja,
Adam hat gerade gezuckt.
ich habe gezuckt. Bei was habe ich gezuckt? Ich habe
Ich
vielleicht
glaube,
so
bei
ein
Depp durch
bisschen.
den Wald rennen hast du
Ach so,
gezuckt.
ja, das German irgendwas mit dem Ger zu tun hätte, das ist eigentlich nicht mehr haltbar. Das ist auch
Oh,
so eine
okay,
alte
danke.
Forschung.
Dann belehre mich eines Besseren. Das finde ich spannend. Siehst du, das habe ich noch
Das ist das
alles.
Problem. Wir haben keine bessere Geschichte, um das zu toppen. Wir wissen nur, das
Ja,
ist es
okay. Schade.
nicht.
Das ist immer so super, um so Nazi-Leuten mit Torshämmern zu erzählen. So, weißt du eigentlich, wer die Germanen waren? Scheiße. Entschuldigung,
Also
jetzt habe ich
wenn
hier.
du denen was erzählen willst, die mit ihrer Himmler-Palme um den Hals,
Ja.
weißt du, da kann man sagen, nee, du, das ist nicht die Irminsul, das ist wirklich nicht die
Genau.
Irminsul,
Aber die
das ist
haben ja
einfach eine
meistens keine
Palme, weil,
Himmlerpalme. Die haben meistens so einen Torshammer um den Hals. Und die sind ja ausgearbeitet. Aber das ist ja auch schrecklich. Aber schade. Siehst du, da muss ich mir was anderes einfallen lassen bei meinen Lesungen, um die
Und
zu
kannst du ihnen erzählen,
verärgern.
dass jetzt nach neuen genetischen Untersuchungen die sogenannten Germanen auch kein zusammenhängendes Volk sind, sondern alles Mögliche drin ist?
Na
Dass also
klar.
da DNA von allen möglichen Regionen nachweisbar ist. Also das zeigt als sie auf die Römer treffen, das ist halt eine komplett durchgemischte Gruppe. Das sieht man bei den Alemannen noch, da scheint es woher zu stimmen. Da heißt es wirklich Alemannen, das sind also quasi Leute, die irgendwoher sich zusammengesammelt haben, um sozusagen militärisch sich mal zusammenzufinden. Aber auch keine völkische Einheit in so einem Sinne haben. Also das ist also völliger Quatsch
Das
alles.
gab es ja damals auch gar nicht. Also das waren
Nee,
ja
der Gedanke ist
irgendwie
völlig neu.
also vollkommen idiotisch, sich so ein Volk da.
Und das
Lydia.
andere waren noch die Rauhnächte, wo ich so dachte, so, wow, weil das ist ganz spannend. Ich habe mir das letztens angeguckt und da ist der Laie echt so ein bisschen aufgeschmissen, weil er hat auch. Da wird viel auf Tacitus verwiesen, ohne dass jemand wirklich seit langem mal wieder Tacitus im Original gelesen hätte bei den Rauhnächten. Und wenn man dann wirklich mal ins Original guckt, ist da viel Fehlübersetzung und viel ganz starkes, ich möchte aber glauben, dass da irgendeine Schattenarmee durch die Gegend läuft. Und bei Tacitus steht da nur was von den Schatten einer Armee. Und das hängt alles basically an der Interpretation einer Wortendung. So die ganze Rückführung von irgendwelchen durch die Gegend reitenden Schattenarmeen auf Tacitus und auf den antiken Ursprung.
Aber die Perchtenläufe gibt es ja immer noch, ne? Also wenn du, also und diese Bräuche da teilweise, die's auch, also und die Percht ist ja urheidnisch, das ist ja eine Kenninger von Frick, also nicht Frick gab es nicht bei uns, aber von Fria, soweit ich weiß. Oder liege ich da auch falsch?
Ja,
Gibt's
ich möchte
nicht.
gar nicht so hart reinhauen. Also ich wäre immer super vorsichtig mit Kontinuitäten, weil, wie ich es vorher
Ja,
gesagt habe, da
das
gibt
ist
es halt dann ein Zeugnis und dann gibt es irgendwie dann hunderte Jahre später noch irgendeins und dann im 19. Jahrhundert ist jemand ganz fleißig, dann schreiben die irgendwas und ob das wirklich alles stimmt, ist super schwierig, weil es schon so ideologisch gefärbt ist und nicht, weil die alle Nazis waren, stimmt überhaupt nicht. Also gerade 19. Jahrhundert, wenn wir uns die Romantiker da angucken, die haben ernsthaft versucht, aus dem, was wir heute sehen, Dinge zu konstruieren, wie das bei der Sprache zum Beispiel geht. Also wenn man praktisch die Lautverschiebungen nachvollzieht und dann praktisch so ein gotisches Urwort oder so, sowas kann man konstruieren. Und die dachten halt, es geht mit anderen Sachen auch. Geht aber nicht, weil du kriegst es dann nicht mehr raus oder es gehorcht nicht Gesetzmäßigkeiten. Es ist viel zu kontingent, zu arbiträr. Du kennst nicht alle Gegebenheiten. Und gerade solche Sachen, es ist super schwierig, da, also aus einer Literatur und auch aus einer modernen Literatur, selbst wenn die Leute sich Wissenschaftler nennen, dazu sagen, das stimmt wirklich. Also die Sachen, die ich kenne, auch zu Perchten und so weiter, auch diese Perchtenläufe, es gibt diese Jahrhunderte oder Jahrtausende Traditionen so nicht. Aber es gibt schöne Traditionen, die sind alt genug, Die sind Jahrzehnte alt oder vielleicht sind sie auch manchmal in manchen Orten 100 Jahre alt. Wenn man sich aber alte historische Fotos anguckt, dann sahen die Masken ganz anders aus. Die werden, so wie es Mirko vorher gesagt hat, immer urtümlicher, aber nach unserer Vorstellung urtümlich, werden zum Beispiel, kann man sich so vorstellen, wenn man sich Fotos von Wagner-Inszenierungen zu Wagners Lebzeiten anguckt, wie da die Germanen ausschauen. Da dachten die, so sieht ein Urgermane aus. Und wir denken das jetzt halt anders. Unseres ist nicht unbedingt viel richtiger als das, was der Wagner sich dabei gedacht hat.
Kam noch eine Frage im Chat, was die Irminsul ist.
Die Palme.
Eine Schnickschnackstulle.
Adam, mach du, das ist viel, viel korrekter, bitte.
Ja, die Irmensul, das hat was mit Karl zu tun. Das soll der heilige Baum der Sachsen gewesen sein, den Karl dann gefällt hat, als er die da alle umgebracht hat. Der Legende nach, wir wissen nicht, wie viel davon wirklich stimmt. Wir kriegen ja immer noch sehr viel Hate-Kommentare, wenn wir irgendwas über Karl den Großen machen auf unserem Kanal, dass er der größte Mörder und überhaupt. Und der soll, als er die Sachsen unterworfen hat, deren heiligen Baum gefällt haben. Und das soll die Irminsul sein. Und jetzt gibt es so heidnische Unterströmungen, die gucken sich die Externsteine an, weil die sich gern die Externsteine angucken. Die sind ja auch schön. Und da ist so ein christliches Relief, das ist eine Kreuzabnahme. Und da, der da JC vom Kreuz abnimmt, um da dran zu kommen, steigt da so ein bisschen auf so eine Palme. Das ist ein altes Ding, ist nicht so super gemalt. Ne? Steigt da so ein bisschen auf der Palme, um da dran zu kommen. So ein Kreuz ist ja auch hoch. Und die ist dadurch so ein bisschen abgeknickt. Und es gibt diese durch nichts anderes unterstützte als durch diese Behauptung, Theorie, dass diese umgeknickte Palme für den Sieg des Christentums über die Heiden durch Charlemagne fällt den Baum steht. Und das die Irminsul. Und die ist dann viel so als so T-förmig, manchmal mit hier zwei
So Schnörkel.
Kokosnüssen, genau, und so Schnörkeln, ist die sehr geprägt worden, viel auch durch dieses sehr unheilige Himmlerheidentum. Es war auch, ich glaube, das war auch das Symbol von der Organisation Ahnenerbe. Ne? Ich glaube, es war
Weiß
wirklich
ich nicht, aber Himmler fand
auch
das
kurz
sehr
ein
gut.
Nazi-Symbol. Ja, genau. Auch Himmler fand das alles super. Und ja, das die Irminsul. Also die Irminsul kann nichts dafür, dass sie dann verhimmlert wurde, aber ja.
Jetzt interessiert mich aber noch mal ein ganz anderer Aspekt, Lydia. Nämlich, wir haben ja hier so wahnsinnig viel Symbolik jetzt gerade bei Halloween, die irgendwie mit Tod zu tun hat. In welcher Beziehung steht denn das zu der Symbolik, die man in der schwarzen Szene sieht? Die bedient sich ja, wenn ich das richtig sehe, schon so ein bisschen aus dem Halloween-Bereich. Aber
Ich
wie ist da der
glaube,
Zusammenhang?
ja, ist ein guter Aspekt. Ich glaube, Lucy kann da auch gleich nochmal was zu sagen. Also erstmal muss man ja sagen, dass die schwarze Szene weder mit religiösen Vorstellungen zu tun hat, so noch mit politischen, sondern es ist eher eine Vorliebe für eine bestimmte Art von Ästhetik, sage ich immer, und Kunstform und künstlerischen Ausdruck, der sich mit Themen beschäftigt, die halt häufig ausgeklammert werden. Eben Themen wie Tod, Trauer, Vergänglichkeit, Themen, mit denen sich häufig Menschen so im Alltag nicht so super gerne beschäftigen. Und da wird das Ganze, so ist meine persönliche Interpretation nach vielen Jahren, irgendwie künstlerisch verarbeitet. Und eben anstatt es auszuklammern aus dem Alltag, wird es quasi integriert in der Form der künstlerischen Verarbeitung, die dann auch als ästhetisch positiv angesehen wird. Und deswegen, ich habe jetzt natürlich, als Lucy vorhin sagte, bei ihr zu Hause ist es eigentlich das ganze Jahr über ein bisschen ähnlich wie bei manchen Leuten an Halloween. Das ist exactly, was man bei mir zu Hause sieht, und zwar schon sehr lange, seit
Echt?
30 Jahren. Tja, genau.
Echt?
Und ich habe schon überlegt, ob ich irgendwann mal Führungen hier durch den Westflügel anbiete und so, irgendwann vielleicht. Also, da könnte man auch viel erzählen. Aber das heißt, für mich ist es halt eine positive Art, diese Themen als etwas, was zum Leben dazugehört, anzusehen und durch die künstlerische Verarbeitung der Sache den Schrecken zu nehmen. Und viele Leute haben auch die fehlerhafte Vorstellung, dass die schwarze Szene, die man ja auch so Gothic-Subkultur nennt, dass die irgendwie was zu tun hätte mit der Ablehnung von Leben oder Freude. Das kann niemand bestätigen, der jemals auf einem Gothic-Festival war. Es ist wohl eher so, dass man halt das Leben genießt und sich auch über das Leben freut, obwohl man eben die Schattenseiten des Lebens halt auch wahrnimmt. Das ist kein Widerspruch. So ist aber jetzt auch meine ganz persönliche Interpretation. Ich weiß nicht, ob Lucy das vielleicht ähnlich oder anders sieht.
Also ich glaube, dass, ja, also ich glaube, kann da jedes Wort unterschreiben. Ich würde noch anfügen, dass es, glaube ich, tatsächlich so ist. Also zumindest ist, also ich sage mal, du wirst erst irgendwie ausgegrenzt, egal wo, wenn meistens in deiner frühen Jugend oder Kindheit, und fängst dann irgendwann an, dich schwarz anzuziehen, weil du dich daran erkennst. Also ich glaube, die Gothic-Szene ist ein Sammelbecken für Menschen, die vielleicht ein bisschen, also auch durch eine eigene Erfahrung von ausgegrenzt werden, von anders sein, warum auch immer, also sich zusammentut und deshalb unglaublich integrativ ist. Und alles, was Außenseitertum angeht, Außenseiterinnentum, wird mit ganz weit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, dass der Tod der größte Außenseiter von allen ist. Und glaube ich, deshalb auch so umarmt wird. Also alles, was mit Tod, mit Verfall, mit dem zu tun hat, wovor andere Leute Angst haben, was aber vielleicht ja auch, also da wird dann eben auch einfach versucht, das Schöne drin zu sehen. Also das ist auch, also beispielsweise gerade auch der Umgang zum Beispiel mit psychischen Krankheiten ist in der Gothic-Szene ganz anders als in anderen Szenen. Oder auch mit Körperidealen. Also ich weiß, dass es in der Gothic-Szene, ich bin da als kleine, da hieß das noch gar nicht so, ja, mit 12, 13. Das war sehr, sehr, sehr lange her, 1983, da reingekommen und fand es unglaublich faszinierend, weil die Schönheitsideale so anders waren. Weil mein Hero war ein kleiner, dicker, geschminkter Mann, der auf der Bühne stand und eine total hohe Stimme hatte. Und dann dachte ich, boah, und ich glaube, das ist auch immer noch so. Und ich glaube, da rührt auch diese Vorliebe her für alles, was ein bisschen ist für andere Leute. Und das mögen wir dann gerade.
Das ist eine sehr gute Ergänzung, wirklich, kann ich auch nur unterschreiben, ja.
Wenn ich auch noch was ergänzen darf, das, was ihr gesagt habt, hat mich total, und hier kommt dann die Englischlehrerin raus, an die Barocklyrik tatsächlich erinnert. Da gibt es ja Leitgedanken, zum Beispiel die Vergänglichkeit, das Vergänglichkeitsmotiv, das Vanitas-Motiv, aber auch, und das fand ich jetzt passend zu dem, was ihr gesagt habt, Carpe diem und Memento Mori. Und das ist so zwei Seiten einer Medaille quasi. Also Carpe diem, nutze den Tag, pflücke den Tag. Und Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist oder erinnere dich des Todes. Und das passt ja total dazu. Ja.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie hat man das früher wahrgenommen, wo ja der Tod noch sehr viel präsenter war, insbesondere in so Phasen wie der Pest? Und da schaue ich jetzt den Mirko an. Weil da muss ja eigentlich diese Auseinander, also wenn du sozusagen deine Toten im Haus aufbahrst und sowas, du hast ja noch ein anderes Verhältnis dazu.
Tatsächlich, wir haben es im Mittelalter zunächst einmal, so vor dem Pestereignis, mit einer Zeit zu tun, wo der Tod da erstmal was Alltägliches war und etwas war, was man jetzt nicht so mit großer Angst begegnet hat. Man hat das Ideal ist das Gegenteil von dem, was wir heute haben. Heute möchte man möglichst, wenn man stirbt, dann bitte schnell und ohne große Schmerzen. Damals war das umgekehrt. Man mochte eigentlich lieber länger sterben, damit man die Zeit hat, um sich auf den Tod vorzubereiten. Also gerade natürlich, was Gebete und Ähnliches angeht, aber auch sein Nachlass weiterzugeben. Und der Tod war was Öffentliches. Also man starb nicht allein, sondern man hatte das immer in der Gesellschaft, in der Familie. Man kam dann zu dem Toten, der starb, also nicht zum Toten, zu dem Menschen, der starb, begleitet ihn sozusagen auf dem letzten Weg. Aber mit der Pest tritt plötzlich was Neues ein, weil bis dato solche Krankheiten, die einen so schnell dahinrafften, was Neues waren. Also Klar gab es vorher sowas wie Unfälle, es gab sowas wie auch natürlich andere Krankheiten, aber das war eben noch nicht, das war eher was Seltenes. Und das war damals eher so ein Zeichen dafür, oder hat es jemand aber irgendwas auf dem Kerbholz gehabt, dass ihn Gott so gestraft hat, dass er schnell stirbt. Und das überfordert die Menschen dann kolossal. Als 1346, 47 dann die erste Pestwelle über Europa hinwegfegt und Leute wirklich in Windeseile starben. Also da gibt es dann Berichte, dass man quasi sich morgens noch gut gefühlt hat und abends dann schon tot war. Also diese schnelle Ansteckung mit der Lungenpest, die wirklich eine ganz, ganz schnelle, also wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber eine ganz, ganz schnelle Inkubationszeit und dann auch eine tödlichen Verlauf hat. Das hat die Leute komplett über den Haufen geworfen. Das hat man, sieht man zum Beispiel auch darin, dass sie dann plötzlich auch ein ganz anderes Verhältnis zum Tod haben. Die Geisterwelt verändert sich. Also vorher hatte man eher keine Angst vor den Toten. Das ändert sich plötzlich. Nun sind die Toten so ein bisschen was Gefährliches. Man hat Angst vor Wiedergängern. Das kommt in dieser Zeit auf. Das liegt wahrscheinlich deswegen daran, dass man nur die Toten ja ganz schnell begraben musste und zum Teil auch in Massengräbern verscharren musste. Das heißt, wenn dann, da kamen die sprichwörtlichen Wölfe, die hatten wir von Anfang mal, über das Caput Tönico hieß das, ne? Dass da die Wölfe ganz schnell kommen und die freibuddeln. Und wenn man das jetzt nicht weiß, denkt man, die Toten hätten sich selber ausgegraben. Und deswegen hatte man eben die Sorge, die Toten kommen jetzt zurück und würden sich jetzt irgendwie an den Lebenden vergehen. Also die Pest ist wirklich da ganz enorm wichtig, zu einem neuen Verständnis von Tod und Sterben zu führen. Und letztlich verändert das sozusagen auch den Jenseitsgedanken. Das wird plötzlich immer wichtiger, sich auf das Sterben und den Tod vorzubereiten. Es kommen wir hatten vorhin Memento Mori, es gibt so Sterbehandbücher sozusagen, die da aufkommen, die einem sagen, was muss ich eigentlich machen, bevor ich sterbe, dass ich mein Leben noch in den Griff bekomme, bevor ich jetzt zum Beispiel von der Pest dahingerafft werde. Und dann kommt eben auch diese Geschichte mit dem Ablass auf. Das ist ja nicht von ungefähr, dass plötzlich so um 1300 plötzlich die Leute alle Ablass kaufen wollen. Das spielte vorher überhaupt keine Rolle. Aber nun hatte man die Sorge, na, wenn ich so plötzlich dahin gerafft werde, was passiert denn mit meiner Seele im Jenseits? Bislang hat man immer gedacht, na ja, dann schläft meine Seele bis zum jüngsten Tag und dann stehen wir alle auf und dann wird sich schon rausstellen, ob es für den Himmel gereicht hat. Das reicht den Leuten plötzlich nicht mehr, sondern sie wollen jetzt ein Zwischenreich haben. Und das ist eine Erfindung, die tatsächlich so in dieser Zeit aufkommt, wo man jetzt ins Fegefeuer kommen kann. Das Fegefeuer ist sozusagen so eine Vorhölle im wahrsten Sinne des Wortes, wo man nochmal nachreifen kann. Also man sagt, ja, offenbar reicht ja mein sündiges Dasein nicht dazu, dass ich da direkt in den Himmel kommen kann. Ich bin ja kein Heiliger. Also muss irgendwie meine Sündhaftigkeit, die ich im Leben aufgebaut habe, irgendwo wieder abgewaschen werden, purgiert werden, also reingemacht werden. Das ist also sozusagen, das steckt in dem Wort Purgatorium drin. Also wird quasi so ein bisschen vorgeglüht. Also ist ein bisschen, man hat sich das aus der Schmiedetechnik übernommen. Also ist es so, wenn man aus dem Schwert, kann Adam wahrscheinlich was erzählen, wenn man das Schwert von irgendwelchen, das Eisen von irgendwelchen Schadstoffen noch befreien will, dann wird es nochmal glühend gemacht. Und so ähnlich ist es mit der Seele dann auch. Also die wird nochmal quasi in den Ofen gesteckt, durchgeglüht und dann bleibt sozusagen nur das Gute übrig. Und das war ursprünglich ein guter Gedanke, weil man sagt, okay, super, es gibt jetzt irgendwie noch eine Möglichkeit, dass ich doch in den Himmel kommen kann. Aber das, wie es immer so ist, das verändert sich dann. Die Leute kriegen dann vorm Fegefeuer fast noch mehr Angst als vorm Tod. Und das führt dann dazu, dass plötzlich Ablässe ganz spannend werden. Vorher waren Ablässe nur dafür da, dass man, wenn man irgendwie gesündigt hat, dass man, naja gut, dann sollst du drei Ave Maria beten, dann ist wieder gut. Dann brauchst du quasi dir keine Sorgen zu machen, dass du jetzt irgendwie deine Sünde irgendwie weiterträgst. Aber das wird immer mehr. Also die Leute kommen dann auf die Idee, es beginnt ja auch langsam die Städte, es beginnt der Kapitalismus, wir fangen an zu denken, ja, ich kann auch mit Geld irgendwas erledigen. Ich kann ja jemandem irgendwie Geld geben, dann, damit der für mich betet und damit meine Seele aus dem Fegefeuer errettet. Da haben wir es mit dem Allerseelentag, ne? Genau an dem Tag soll das vor allem auch passieren. Und dann nimmt das sozusagen seinen kapitalistischen Weg. Diese Ablässe werden immer größer. Also vorher war es irgendwie Ablass für 3 Tage. Es ging eigentlich darum, da 3 Tage beten, gar nicht so sehr um 3 Tage im Fegefeuer sitzen, sondern es ging um diese Tage, die man braucht, um sozusagen die Sündenstrafen abzuleisten. Und dann wird das wirklich fantastisch. Dann fangen die Leute an, plötzlich in Millionen von Jahren Ablässe zu verkaufen. regelrecht zu verkaufen. Also man will dann quasi wirklich mit Geldleistung das leisten. Und das reicht den Leuten immer noch nicht, weil es ja nicht klar ist, wie lange sitze ich denn eigentlich im Fegefeuer? Das weiß ja keiner, ne? Das ist ja dann blöd, wenn ich dann doch länger im Fegefeuer sitze, als mein Geld gereicht hat. Und als dann plötzlich die Leute um die Ecke kamen, sagten, oh, hier habe ich so einen kompletten Ablass aller deiner Sündenstrafen. Das war natürlich dann erstmal der Renner. Also quasi die Flatrate für die Sünden. Und das hat dann Martin Luther auf den Plan gebracht und er sagte, nee, komm, das ist völliger Quatsch, was ihr da macht. Das kann der Papst ja gar nicht oder die Kirche gar nicht festlegen, wie viele Tage im Fegefeuer ihr loskriegt oder überhaupt loskriegt. Das kann ja nur der liebe Gott machen. Und überhaupt, diese Fegefeuergeschichte ist Unsinn. Und damit beginnt sozusagen die Reformation, die sagt, wir müssen komplett uns diese Idee des Jenseits nochmal neu überdenken. Jetzt habe ich sehr viel über die Pest geredet. Aber letztlich kommt das irgendwie über diese Pest. Letztlich baut sich da ganz viel in der Jenseitstopographie um. Bis hin
An
zu
dieser
diesen Dingen, die man auch in vielen Kirchen sieht. Die Idee des Totentanzes, das scheint auch eine Kunstgattung zu sein, die sich aus dieser Zeit entwickelt, also diese Darstellung von einem Lebenden, der von einem Skelett oder eben von einem Tod abgeholt wird. Das ist ja auch auf der Tasse drauf. Das war unser Logo auch für die Festausstellung. Also der Tod ist quasi dann viel näher gerückt, als er noch im Mittelalter eigentlich gewesen war. Und er wird jetzt auch langsam richtig personifiziert. Vorher ist der Tod eher so eine Person, die einen vielleicht mal holt. Aber jetzt ist der Tod tatsächlich so ein Sensenmann geworden. Wie er dann quasi ja bis ins 19. Jahr, 20. Jahrhundert dann tradiert wird als Darstellung. Jetzt hat mir gerade Monika
steht
Kreusel
eine.
schöne Grüße, auch eine schöne Darstellung aus dem Melaten-Friedhof geschickt. Da kann
Ich
man es ja
muss noch
schön
kurz
sehen.
erwähnen.
Zwischenfrage.
Achso, oh ja.
Ja. Stimmt, das war jetzt sehr
Ah,
viel
da.
geredet auf
Ja.
einmal. Jetzt bin ich jetzt mal ruhig.
Oh, nee, ich finde das total, total spannend. Aber findest du wirklich, dass diese Inflation der Zeiten im Fegefeuer, dass das erst so mit der Pest einsetzt? Ich sehe da so eine gewisse Inflation dieser Fegefeuerzeiten eigentlich schon im Aufkommen so der großen Betfabriken. Also die großen Orden bieten ja auch zu immer besseren Preisen Messen an für Leute, um ihre Zeit im Fegefeuer herabzusetzen. Aber das haben wir doch eigentlich im 13. Jahrhundert schon sehr viel auch.
Ja, du hast recht, das geht schon früher los, aber inflationär wird es tatsächlich dann mit der Pest, weil da dieser plötzliche Bruch eintritt, ich kann jederzeit plötzlich sterben. Und die Pest hört ja nicht auf, ne? Also das ist ja auch so ein Fehlurteil. Man denkt immer, ja, das ist dann mit 1349 zu Ende. Nee, die Pest wird dann endemisch, das kennen wir jetzt von Corona. Das ist keine Pandemie mehr, sondern Endemie und die taucht alle, so Schnitt 7 bis 8, 9 Jahre, taucht die in deinem Ort auf, wenn du Pech hast. Und wenn du Pech hast, stirbt dann, wenn du Glück hast, stirbt nur einer davon. Oder wenn du Pech hast, stirbt halt der halbe Ort davon. Und das kann halt jeden ereilen. Und das führt dazu, dass man sich bezüglich dieser Sterblichkeit extrem bewusst wird und nun Sorge hat vor diesem plötzlichen Tod, dem Atra Mors, also was ja der schwarze Tod dann übersetzt wird. Aber letztlich geht es nicht um die Schwärze, sondern es geht um diese Plötzlichkeit, dieses Schreckliche. Weil ich ungebeichtet und ohne meine Sünden bereut zu haben, sterbe und damit natürlich den Gefahr laufe, in die Hölle zu kommen. Aber tatsächlich, du hast völlig recht, die Totenmemoria, das ist natürlich schon was früher schon einsetzt, was die Klöster ja dann machen, sozusagen, wo dann wirklich Berufsbeter existieren, wirklich als Berufszweig existieren, wo ganze Klöster und Kirchen nur deswegen gebaut und gestiftet werden, damit eben ein einziger sicher sein kann, dass seine Seele im Jenseits dann auch direkt in den Himmel kommen kann. Ja.
Hast du
Noch
auf jeden
eine.
Fall recht mit dieser Explosion des Betens für weniger Zeit im Fegefeuer. Ich finde, eines der geilsten Beispiele dafür ist, dass ich glaube, in den 1360ern wird der Papst in Avignon belagert von einer Riesenarmee wildgewordener Reganten, die nach dem Frieden von Bretigny, glaube ich, keinen Job mehr haben gerade. Und deren ganz große Forderung ist Ablass für alle.
Ich wollte noch
Also
erwähnen,
wenn man
dass
so die
Moment.
Belagerung los wird, ich meine,
ich glaube, so ist auch das Heilige Jahr entstanden. Also diese Idee, wir müssen irgendwie einen Anlass bringen, warum die Leute plötzlich alle Ablass kriegen können. Da sagt man, oh gut, dann machen wir doch, rufen wir ein Heiliges Jahr aus, alle 100 Jahre. Dann kommen die Leute nachher an, 100
Fast
Jahre ist
alle
eigentlich ein bisschen
25.
blöd.
Ja.
Genau, jetzt müssen wir
Später
ein
dann,
bisschen kürzer
ja.
machen. Machen wir mal kürzer. Machen wir 50. Naja, 50 reicht auch nicht. Dann machen wir
Also für
25
die, die
auf
sich
jeden
gerade wundern, also dieses Jahr am 26.12. geht das nächste heilige Jahr los. Also es lohnt sich jetzt noch mal richtig sündigen und dann,
Fall.
ja.
Zwei Sünden zum Preis von einer. Wahnsinn.
Und Freunde,
Aber
es tut mir
Lüd.
leid, die wollten mehr als nur Ablass. Also die wollten auch Kohle.
Also, aber Lydia,
Genau, ich.
Lucy und Claudia wollten jeweils noch was sagen. Deswegen würde ich das jetzt auch gerne
Genau.
hören.
Nur ganz kurz, wo ihr von eben dem Fegefeuer spracht, in Polen, da wollte ich heute unbedingt nochmal drauf zurückkommen, denn ich bin halt damit aufgewachsen, dass es voll normal ist, am 1. November dann auf den Friedhof zu gehen. Und Friedhöfe in Polen sind echt sehenswert, an Allerheiligen, weil da nämlich alles so mega leuchtet. Und ich mag auch eben besonders die sehr bunten Kerzen und sehr vielen Blümchen. Und die Leute machen dann so richtig schön die Gräber sauber und sogar die Gräber von Leuten, die zum Beispiel vielleicht zu alt oder zu krank sind, um zu ihren Angehörigen zu gehen. Zum Beispiel für mich macht das immer eine Cousine von mir, die geht dann zu den Gräbern, wo ich halt nicht hin kann, um dann nochmal nach dem Rechten zu sehen und so ein bisschen zu dekorieren und schickt mir immer schöne Bilder davon. Das finde ich auch ganz cool. Aber ich wollte sagen, dass es da früher mal den Glauben gab, dass in der Nacht vom 1. auf den 2. November die Seelen aus dem Fegefeuer dann nochmal die Gelegenheit haben, in die Kirche zu gehen und an der Messe teilzunehmen, die praktischerweise von einem toten Priester geleitet wird, eben um hier weiter an ihrer Entlassung aus dem Fegefeuer zu arbeiten. Weswegen man dann also davon ausging, dass man in der Nacht vom 1. auf den 2. November lieber nicht draußen rumlaufen sollte, weil man nämlich versehentlich in den Zug der Toten, die gerade unterwegs zur Kirche oder zurück waren, hätte geraten können, was dann irgendwie mega gruselig war. Und man dachte auch, dass die zuweilen auch mal noch mal zu Hause vorbeischauen, weswegen man dann zum Beispiel das Fenster noch ein bisschen offen gelassen hat, falls sie noch mal kurz Hi sagen möchten auf dem Weg wieder zurück ins Jenseits, also ins Fegefeuer. Nun ja, also
Das ist total
bizarre Geschichten
spannend,
aus
weil sich da
heutiger
gerade
Sicht.
zwei
Ja.
Sagen
Okay,
bricht.
erzähl
Claudia,
echt.
also
Sind
Claudia,
da?
schon, sorry.
Nee, mach weiter.
Ja, nee, weil es gerade spannend ist, weil es da sich so zwei Sagentraditionen verbinden. Ich glaube, das ist aber auch relativ neu, die beiden. Diese Geschichte nämlich mit dem toten Priester, der eine Totenmesse für die Verstorbenen hält, das ist eine mittelalterliche Sage, die es auch schon bei Gesta Romanorum, glaube ich, gibt. Da geht es aber eher darum, zu sagen, ganz wichtig diese Memoria ist und dass man quasi da immer gucken muss, dass möglichst auch für die eigene Seele gebetet wird. Und dieser Zug der Toten, das ist wiederum was man auch in Rauhnächten dann wieder kennt. Also dieser Zug des wilden Jägers, der angeblich über den Himmel streift und wenn man da nicht aufpasst, dann wird man mitgenommen. Ich glaube, da haben sich zwei Dinge vermischt. Das ist ganz spannend. Also, da haben wir so einen synkretistischen Zug wahrscheinlich, weil diese ursprüngliche Sage mit den Toten in der Kirche, die sind harmlos, die machen einem nichts. Weil so
Ja,
wie
es
der
geht auch
Tod,
eher darum,
ne?
genau, ich habe auch nicht in Erinnerung, aber ich bin da jetzt auch nicht die Mega-Expertin. In meiner Erinnerung war es nicht so, dass man jetzt befürchtet hat, dass die einen irgendwie mitnehmen, sondern eher, dass man einfach nicht plötzlich inmitten von lauter Geistern rumstehen möchte, weil man das ein bisschen spooky finden könnte. Und die Leute haben es vorgezogen, denen jetzt nicht so in die Quere zu laufen. Also ich weiß nicht, ob, also ich kenne jetzt keine Version, die sagt, die nehmen dich mit, sondern eher so wie, du willst nicht in einen Zug voller Geister reinlaufen. So, ja.
Ja, was ja eher gegenteilig ist, wenn du sagst, wenn du das fändest, also ich fand das gerade ganz spannend, weil
Ja.
mich irgendwie ein bisschen früher mal mit den Dia de Muertos beschäftigt, was ja genau das, eigentlich letztendlich genau das Gleiche ist, wo du ja noch mit den Blumen den Toten sogar den Weg zeigst zu dir nach Hause und diese Ofrendas aufbaust, wo die dann
Ja.
hinkommen und wo du dann die Lieblingszigaretten hinlegst und so. Also das finde ich schon
Oh, in
wahnsinnig. Also wer weiß, ob das dann zwei wirklich sich komplett unterschiedlich entwickelte, habende Traditionen sind, oder ob sich da dann auch wieder was vermischt hat, möglicherweise von irgendwelchen polnischen Auswanderern, die dann, keine Ahnung, Anfang des vorherigen Jahrhunderts irgendwie nach Mexiko gelaufen sind oder so. Also die Polka ist ja auch, also Mariachi hat ja in der Musikwissenschaft irgendwie hat ja auch Ursprünge in der Polka. Insofern, wer weiß, vielleicht haben sich da auch wieder zwei Traditionen
Könnten
vermengt.
auch
Aber dazu noch,
afrikanische
ja.
Traditionen sein mit Ahnenkulten. Also
Oder wir sind wieder bei der Theorie, dass sich auch unabhängig voneinander ähnliche Dinge entwickeln können. Ich glaube, die Logik, aber ich kann es nicht hundertprozentig beschwören, weil ich nicht so tief da drin bin und das nur anekdotisch aus den Stories, die dann irgendwann bei mir angekommen sind, weiß. Also ich weiß nicht, ob das so wie die Originalstories sind, aber ich glaube, die Logik war, dass man sich freut, wenn die tote Person, die man halt lieb hat, nach Hause kommt, aber man jetzt nicht in einen Zug von random unbekannten Toten reinlaufen will. Also ich finde auch, ich würde jetzt lieber irgendwie eine tote Person sehen, die ich nett finde und
Du
kenne, als
kennst.
als eine Fremde vielleicht. Ich weiß nicht, ist jetzt so konstruiert von mir, ob's da. Aber wo du gerade sagst, man hat dann auch so Brote gebacken. Also das ist allerdings so eine Uraltgeschichte. Das habe ich nicht mehr miterlebt, aber ich habe mal davon gehört, dass man halt dann Brote für die Toten dagelassen hat, die man halt zu Hause erwartet hat und die dann wiederum aber in Ermangelung der Tatsache, dass sie physikalisch verschwunden sind, logischerweise, dann, das war eine ältere Tradition, die gibt es wohl schon sehr lange nicht mehr, aber das scheint man früher so gemacht zu haben, dann hat man diese Brote dann an bettelnde Personen am Friedhof weitergegeben, die dafür dann wiederum für die Toten gebettelt haben, wahrscheinlich wieder in dieser Ablasslogik. Also so habe ich das zumindest verstanden.
Gab es in
Weiß Mirko
Süddeutschland auch
irgendwas
die
darüber?
Seelbrote? Ja, das kennt. Da gibt es wenn man baden in der Bäckerei geht, kriegt man bis heute noch Seelen. Deswegen sind
Gut.
Bäcker da auch so
Ja.
Art Seelenverkäufer. Aber das ist tatsächlich von den Seelbroten. Das kann dieselbe Ursprung haben, muss es aber nicht. Aber es gibt, ich habe auch da mal gelesen, das ist auch wieder die Frage, wie weit sich so eine Tradition zieht. In der Spätantike gab es dieses Tradition. Das heißt, man hat sich bei den Verstorbenen am Grab versammelt und hat dort dann gemeinsam sozusagen gegessen und sozusagen da mit dem Toten zelebriert. Also einmal im Jahr sozusagen den Toten meistens an dessen Todestag dann besucht. Ob das jetzt eine Traditionslinie ist bis in die Gegenwart, glaube ich fast nicht. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, wir haben ja gerade in der christlichen Tradition sehr viel Schrifttum. Das hatten wir ja früher nicht. Also wir hatten sehr viele Leute, die viel aufgeschrieben haben und solche Sachen auch. Und solche Sachen können sich dann auch natürlich sozusagen Jahrhunderte später wieder als Tradition etablieren. Schönes Beispiel dafür, was mir mal begegnet sind, sind Bußbücher. Bußbücher im frühen Mittelalter, das war so eine Handreichung für die Priester, zu sagen, pass mal auf, hier, wenn die zu beichten zu dir kommen. So, das sind die Listen, das können die dir beichten. Und da steht dann gleich dahinter, da ist dann die Strafe. Also hier, was ich, einmal Fellatio ist dreimal Ave Maria und so weiter. Also solche Dinge wurden da reingeschrieben, tatsächlich sehr viel, aber mit falschen Sexpraktiken, die stehen da drin. Und unter anderem, deswegen ist es bekannt, weil da steht dann auch drin, ja, wenn die zum Beispiel umgehen als Kühe und Rehe, also sprich sich verkleiden als Kuh, als Kälbchen und Rehe, das ist auch zu strafen. Da wurde auch schon reingeheimst. Vielleicht sind das tatsächlich so alte keltische oder germanische Bräuche, man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist dann irgendeinem spanischen Bischof dann mal nach Jahrhunderten aufgefallen, es ist gar nicht so gut, diese Bußbücher rauszugeben. Die sind aber auch über Jahrhunderte relativ gleich geblieben, weil die Leute auf die Idee kommen, was da drin steht, können sie ja auch machen. Weil man saß dann im Beichtstuhl, hat den Leuten vorgelesen, hast du das und das gemacht? Hast du das und das gemacht? Die Leute haben überlegt, ach, das geht auch. Und dann haben sie wahrscheinlich dann auch durchaus irgendwelche Traditionen aufgegriffen, die bei ihnen gar nicht heimisch waren, von denen sie aber quasi dadurch gehört haben und nun gedacht haben, ach, das wäre auch mal lustig, können wir doch auch mal machen. Und deswegen hat dann irgendwann diese Bußbüchertradition relativ abrupt geendet, weil ihnen dann aufgefallen ist, nee, wir bringen die nur auf blöde Gedanken.
Es ist dieser Gedanke eines Reimports, ne? Und das erlebt ja
Reimport,
Irland gerade. In Irland wird ja Halloween gerade reimportiert aus den USA. Was da auch bei weitem nicht alle super finden. Das ist auch ganz lustig vielleicht.
musste gerade lachen, weil Reh und Kälbchen und Rehimport, ja gut.
Ja,
Der Reimport.
Ich hatte noch mal einen Einwurf, der mir gerade eher uns durchrutscht. Wir haben jetzt sehr viel mit christlicher Kultur und christlicher Tradition. Falls sich jemand für die jüdische Tradition im Umgang mit dem Tod interessiert, gibt es gerade in Frankfurt eine Ausstellung, die hat am 1.11. angefangen, geht bis Mitte nächsten Jahres im Jüdischen Museum Frankfurt im Angesicht des Todes. Ich habe es noch nicht geschafft, weil sie erst seit ein paar Tagen läuft, aber vielleicht können wir den Link dazu dann auch mal in den Chat schmeißen.
Ich wollte noch sagen, diese Züge, die gibt es tatsächlich auch in der jüdischen Tradition, dass das Tote irgendwo sich sammeln und dann gemeinsam gen Himmel fahren, von einem Engel abgeholt werden. Da gibt es auch durchaus jüdische Legenden zu und Bräuche. Und dieses Dinge auf dem Friedhof liegen lassen, auf den Grabsteinen für arme Leute, das dann auch wieder. Also da sehe ich tatsächlich auch den Synkretismus, dass das alles doch auch im ähnlichen Raum existiert hat. Ne? Und wenn wir fragen, was sind denn die Halbwertszeiten von solchen von solchen Praktiken? Oder wie weit tradiert sich das? Oder gibt es eine ungebrochene Tradition? Ich denke, so eine Krücke, um sich da heranzuarbeiten, ist zu gucken, gibt es den Raum, in dem sich dieser Brauch entwickelt hat, gibt es den so noch? Und solange es halt diese handwerklich dominierte mittelalterliche Stadt noch gibt, denn die hört ja nicht 1500 auf, weil das Mittelalter zu Ende ist, solange es die noch gibt, gibt es ähnliche Bräuche. Und in dem Moment, wo sich dann die Lebensweise der Menschen drastisch verändert, Industrialisierung, Informationszeitalter, Globalisierung natürlich auch, deshalb haben wir ja Fun mit Halloween, ne? In dem Moment passiert das erst. Und dieses, wie alt ist jetzt bei uns so ein keltisches Samhain? Vor 100 Jahren hat man sich diese Frage ja gar nicht gestellt, weil man nicht wusste, was das war, weil man erst ja eine Globalisierung und dieses Global Village braucht, um sich miteinander über sowas zu unterhalten, ne? Dass Lucy in Schottland wohnt und dass die andere Hälfte des Jahres in Berlin, ne? Das war ja nicht die Lebenswirklichkeit von Leuten im 19. Jahrhundert. Das heißt, die köchelten im eigenen Saft und da gab es nur, was es da gab, ne?
Ich würde dazu auch sagen, Bräuche regeln. Also die sind dazu da, um bestimmte Sachen zu tun. Also es gibt die Bräuche sind für die Menschen da, nicht die Menschen für die Bräuche. Wenn der Brauch irgendwann keine Bedeutung mehr hat im Alltagsleben der Leute, die keinen Benefit darin sehen oder irgendwie sagen, warum sollen wir das jetzt machen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Also in keiner Art und Weise, damit nichts aufgeladen ist, dann gibt es den auch nicht mehr. Aber solange der irgendwas tut, und das sehen wir eben jetzt. Bei Halloween dadurch, und wollte ich auch noch sagen, dadurch, dass es praktisch keine Kultur gibt, also ich kenne keine, die sich nicht irgendwie mit dem Thema Tote oder Totengedenken beschäftigt. Also das nennen wir Totalphänomen, haha, auch lustig bei Tod. Ja? Also wenn es alle machen, ist es ein Totalphänomen. Und dass natürlich dadurch, dass sich alle damit beschäftigen müssen und bestimmte Dinge dann auch da immanent sind in diesem Denken, dass irgendwas zu Ende geht und dass man dann Leute nicht mehr da sind, die früher da waren, mit denen man verwandt oder bekannt ist, weil sonst ist es sinnlos, über die nachzudenken. Und diese Beziehung wird irgendwie, also von den Lebenden zu den Toten, wird über diese Bräuche geregelt. Und ich kommuniziere damit, dass ich diese Ritualhandlung vollziehe, nicht für die Toten, auch wenn ich mir das vorstelle, dass es für die Toten ist, natürlich auch für die anderen Leute, die das sehen. Also für die anderen Lebenden, die da sind. Für meine Familie, für meine Nachbarn. Warum gehen die Leute in Allerheiligen alle auf den Friedhof? Damit der Nachbar nicht sagt, hey, wo sind denn deine Kinder? Und wieso schaut denn überhaupt das Grab vom Opa so aus? Also es ist natürlich auch ein starker sozialer Druck dabei.
Das ist aber interessant, weil ich wollte ganz kurz fragen, wer von euch war in seiner Kindheit und Jugend denn regelmäßig auf dem Friedhof an Allerheiligen? Bin ich die Einzige? Ah,
Toten
immerhin.
Sonntag halt.
Ach so,
Also,
ah ja, okay.
Deutscher Katholik, hallo. Ja.
Ja, genau. Ich wollte sagen, ich habe den Eindruck, das ist hier nicht so verbreitet. In Polen scheinen das 90% aller Menschen, habe ich mal gelesen,
Es
zu
gibt ja diese
tun.
spektakulären Bilder von polnischen Friedhöfen. Ist das jetzt Allerheiligen oder Allerseelen, wo da irgendwie
Das ist
der ganze
Allerheiligen.
Friedhof voller Kerzen
Ja,
steht
das meine
und
ich ja. Es ist ein Besuch
sieht
wert.
aus
Das
wie eine
ist der Hammer.
Feuersbrunst. Ja.
Ist schon mega. Und in Polen, also
Fegefeuer oder
diese.
Friedhof?
Und ich Quatsch, aber ich nochmal, ich möchte betonen, in Polen ist einfach, man liebt bunte Grabkerzen in diversen Farben und Formen und auch sehr viel Plastikblumengedöns. Also alles, was hier vielleicht schon too much wäre, wird da gerne auf die Gräber gestellt und das ist wundervoll. Es ist
Also, wenn
wirklich
man
sehr
ein
schön.
Grab irgendwie einige Kilometer weg zu pflegen hat, wird auf einmal der Gedanke an Plastikblumen viel attraktiver, ja.
In Polen sehr gängig, auch das ganze Jahr über, kannst du da immer direkt vorm Friedhof am Eingang, da steht immer so ein Stand an jedem Friedhof, wo du halt Plastikblumen und bunte, schöne, auch große Grabkerzen kaufen kannst, aber das Ganze eskaliert dann an Allerheiligen. Deswegen sehen die echt mega aus, die Friedhöfe. Ja.
Lydia, da musste ich am Anfang dran denken, als Lucy so von heidnischen Praktiken im Raum des Katholischen oder des Christlichen erzählt hat. Ich glaube, das Heidnischste, was wir als polnische Katholiken je gemacht haben, in diesem super restriktiven Katholen-Taliban-Land, ne, war, dass wir im Frühling einen Winter nachgebaut haben, irgendwie aus Strohlaken und Zeug und den dann gemeinschaftlich im Fluss ersäuft. Und das ist so. Das ist halt so hart Klischee-Pagan, ne?
Ja, das stimmt.
Da gibt es sogar noch den Sommergewinn, der ist in Brandenburg. Da gibt es irgendeine Brandenburger Stadt, die das heute noch macht, irgendwie, die das ganz groß aufführt. Ich weiß auch nicht, wie alt diese Tradition jetzt wieder ist. Aber also und dieses Verbrennen von irgendwelchen Strohpuppen, das ist ja auch, hat sich ja auch sehr, sehr, sehr weltweit verbreitet, beziehungsweise gab es wahrscheinlich auch schon wieder
Naja, bei uns gab es so
an Orten.
zwischen, die einen haben verbrannt, die anderen haben ersäuft. Ich weiß nicht ganz genau, wo da die Trennlinie
Ja, stimmt,
war,
bei euch wurde ersoffen, siehst du, auch schön.
das musste zu Tode gebracht werden, das Teil.
Da denke ich auch schon wieder an den Nubbel in Köln, hier Aschermittwoch.
Stimmt.
Der wird dann auch stellvertretend für die ganzen Sünden, die während des Karnevals begangen werden, einfach verbrannt.
Ah, okay.
Ist in Köln ganz normal.
Ja,
Also
der
einiges
Mittwoch.
ganz normal in Köln. Ja.
Genau, das wird auch gerne dann, wenn ihr Winter habt, ne? Das ist so, glaube ich, so eine Nazi-Geschichte, also bei Polen jetzt wahrscheinlich nicht, aber wo man so versucht hat, sozusagen diese urgermanischen, slawischen, keltischen Wurzeln rauszuziehen, so sagt man, es ist ja nichts Christliches dran, sondern wir müssen da jetzt den Winter vertreiben. Und deswegen vielerorts sind dann diese Strohpuppen zum Winter umgedeutet worden, aber die ursprünglichen Varianten waren Hexen. Also man hatte tatsächlich dann Hexenpuppen verbrannt. Das war dann plötzlich auch nicht mehr opportun. Wollte man ja nicht. Bei den Germanen war schon, bei den Nationalsozialisten waren die Hexen ja die weißen Frauen und sowas. Es geistert ja auch mal ein bisschen noch rum, die man ja quasi wegen ihrer germanischen Heilkunden alles mit ganz vielen Anführungszeichen jetzt gerade, deswegen verfolgt hätte. Deswegen wollte man das jetzt in Winterbräuche ummünzen. Alles funktionierte quasi alles nicht so. Das ging tatsächlich eher um sowas Ähnliches wie jetzt in Köln mit den Sünden, wo man die Sünden sozusagen gemeinschaftlich damit für ein Pass pro Toto verbrannt hat, also als Art Sündenbock. Früher hat man
Aber
Sündenböcke ja auch aus den Kirchen getrieben. Das war dann tatsächlich ursprünglich mal ein Tier, also Bock, auf dem man das aufgebunden hat. In manchen Orten war das dann leider auch der jüdische Mitbürger, dem man das quasi aufgebunden hat. Den man dann aus der Kirche vertrieben hat. Also da waren leider auch das Mittelalter voll antisemitischer Geschichten, die sich dann sozusagen in Traditionslinien weiter bewegt haben, die Gott sei Dank ein bisschen anders aussehen heute.
Inwieweit hängen diese Traditionslinien letztlich dann noch an dem, sagen wir, offiziellen, ist kanonisch das richtige Wort, also an diesem offiziellen christlichen Glauben dran? Und inwieweit ist das tatsächlich einfach Volksglauben, der sich da irgendwie seine Versatzstücke aus der Kirche rausnimmt?
Die Frage definiere Volksglauben. Ich glaube, das ist gerade was, was mich auch in letzter Zeit sehr häufig beschäftigt, dieses mit dem Volksvorsilbe. Das ist ganz oft einfach nur der Glaube. Das ist der normale gelebte Glaube im ländlichen Raum gewesen. Das gleiche wie Volksmagie und was ich was, Volksmedizin. Das ist alles mehr eine große Gemengelage. Man darf sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass es sozusagen im Mittelalter oder frühe Neuzeit so ein ob der Gedanke gab, es könnte etwas sein, was außerhalb der christlichen Sphäre liegt, sondern das ist alles miteinander verwoben gewesen. Das ist etwas, also ich habe mal so schöne Definitionen gefunden, Magie ist was die anderen machen. Was man selber macht, ist Glaube, nicht? Und das ist ganz spannend, weil das findest du immer wieder. Die Protestanten und die Katholiken haben sich gegenseitig vorgeworfen, dass sie da irgendwelche zauberischen, magischen Sachen treiben, aber letztlich machten sie letztlich fast dasselbe. Nur man hat dich eben für die richtige Seite gehalten und die andere für die falsche. Und dieses mit dem Volksglauben ist wahrscheinlich auch so ein Versuch, das von diesem Christlichen zu trennen, was aber eigentlich gar nicht, zumindest in historischen Zeiten, gar nicht
Meine
sinnvoll
Frage
ist.
geht so ein bisschen in die Richtung, hat es der Priester mitgemacht? Oder ab wann hat es der Priester mitgemacht?
Also der Priester hat es mitgemacht. Im Mittelalter haben die Teufelskostüme ja auch verliehen. Ne? Also das ist für den Karneval. Also das ist nichts Ungewöhnliches in der Zeit. Das wird noch anerkannt. Als es dann anfängt, sozusagen über die Stränge zu schlagen, dann wollen die das auch nicht mehr. Dann wird das verboten. Die Protestanten mochten das sowieso nicht. Die haben dann auch gesagt, alles, was so quasi katholisch nur im Fernsten aussieht, das wollen wir nicht mehr. Alles, was Spaß macht, sowieso nicht. Und Karneval war da gleich als papistischer Unsinn, Aberglaube gebrandmarkt und man hat dann eben sich auf angeblich nüchterne Dinge bezogen. Aber man sieht, so richtig aus den Leuten rauszukriegen ist es nicht. Also die Protestanten feiern auch genauso gern jetzt Halloween und Karneval.
Ja, das, also
Lucy, ja.
diese Verquickung, weil du meintest, hat der Priester mitgemacht. Wir haben auch im Ellering eine Frau, die hat ihre Doktorarbeit geschrieben über Zaubersprüche. Und es gibt unendlich viele sogenannte Wurmsegen aus der katholischen Kirche. Also Würmer standen halt für alles was, also für Krankheiten, für was weiß ich. Es gibt ganz, also es gibt nur zwei vorchristliche Zaubersprüche, diese Merseburger Zaubersprüche, die irgendwie überliefert sind. Und es gibt aber unzählige Wurmsägen und die sind exakt genauso aufgebaut, nur dass halt hinten noch ein im Namen Jesu Christi dran gehängt worden ist. Und dann haben die das einfach weitergemacht. Also die haben auch Warzen weggebetet und vorher haben sie halt weggesprochen. Und das war dann alles erlaubt, wenn du das quasi, wenn du im richtigen Team gespielt hast, oder? Also.
Das Lustige ist ja, dass auch die Merseburger Zaubersprüche, wie die auch der anderen Zaubersprüche, sind ja zu 99% von Geistlichen aufgeschrieben worden, in zum
Genau.
Teil geistliche Bücher. Also Merseburger Zaubersprüche sind als Glossen in einem ganz anderen Werk aufgeschrieben. Das hat einfach funktioniert, glaubte man, ne? Also das war dann egal, das gehörte quasi mit zum christlichen Glauben dazu, das war okay. Und diese alten Geschichten von den alten Göttern, das passte dann trotzdem irgendwie rein, dass man dann irgendwie Wodan drin vorkommt, weil Wodan war ja sozusagen auch so ein, irgendwie eine
Nur
Personifikation
so ein
von Christus.
Namen. Das
War
war
nur so
nicht
ein
nur so
Name, genau,
ein
richtig.
Name. Ja,
Es gibt diese schönen Reiterstein von Hornhausen, wo bis heute unklar ist, ist es jetzt Odin oder soll es jetzt Christus sein? Wahrscheinlich ist es beides, weil
ja.
es einfach in
Ja,
der Zeit keine
auch.
Rolle spielt, weil es ist halt irgendwie dieselbe Idee, ne? Und
Deine
das, da hieß ja vorhin, dass
Amulette,
diese.
über die du dich mal über die du mal geforscht hast, die sind ja auch im Wesentlichen christliche Sprüche, die da drin sind.
Das sind christliche Sprüche, die zum Teil auch aus dem Jüdischen kommen. Also es ist ganz spannend, wenn man sich mal so anguckt, wo die ersten, also es kommt aus dem römischen Bereich mit den Leittäfelchen, da sind es erst noch Verwünschungssprüche, aber die große, grobe Idee ist dieselbe. Man schreibt was auf, versteckt das irgendwo und verbirgt es und dann ist es quasi im Jenseits und die Jenseitigen können es lesen. Und so ist es dann diese Traditionslinie kommt wahrscheinlich dann über den jüdischen Bereich, die das dann auch nach England bringen, unter anderem, aber eben auch dann nach Mitteleuropa. Und da kommt dann die Idee, daraus Segenssprüche zu machen, das dann an Gott zu richten. Und da steht dann eben drauf, Gott heil die Heiligen Maria, die 10.000 Jungfrauen, was auch immer, die rufe ich an, damit die Dämonen vertrieben werden, damit die mir nicht schaden. Also diese Idee ist da etwas, das tradiert sich tatsächlich über Konfessions- und Glaubensgrenzen hinweg. Da ist die Grundidee immer dieselbe. Wenn ich etwas aufschreibe, bleibt es halt dauerhaft. Wenn ich mit Gebet spreche, ist es nur einmal. Wenn ich was aufschreibe, ist es dauerhaft. Wenn ich es verberge, ist es zwar für mich weg, aber vielleicht für die Jenseitigen zu sehen. Also vielleicht auch so diese Idee mit dem Vergraben von Schätzen und von Gebeinen. Es geht natürlich miteinander über, dass man sagt, vielleicht verbirgt man es sozusagen dann in die andere Welt und das geht dann sozusagen, das, was hier tot ist, ist da lebend und umgekehrt. Also das sind so Gedanken, die sich sicher auch durchaus lange halten können. Also insofern gibt es da sicher auch Traditionslinien, die sich länger halten, weil sie einfach so ein bisschen als Archetypen in uns stecken. Aber die werden dann immer wieder umgedeutet. Das sehen wir gerade bei den Bleitäfelchen ganz schön, ne? So erst sind es Verwünschungsformeln und dann ist es, dann werden es plötzlich zu Segenssprüchen. Aber so die Grundidee ist mehr oder weniger dieselbe.
Viele von diesen Projektionen und von diesen versuchten Riesenkontinuitäten stammen daher, dass die Leute halt wirklich keine Vorstellung haben davon, wie das Mittelalter so war, wie vielfältig, wie magisch, wie nicht Klischee-Mittelalter es eben gewesen ist, mit so einer festen Institutionskirche, die alles verboten hat und jede Abweichung nach links und rechts sofort bestraft und sowas. Und diese extrem, extrem heterogene Landschaft in der europäischen Kirche im Mittelalter, die Vielzahl von Bräuchen, die sich abgelöst haben, die neu kamen, und noch mehr in der Spätantike, von der schon wirklich niemand mehr ein Bild hat, außer den die sich da wirklich mit beschäftigen, ne? Dass es da Kulte gab, die kamen und gingen, die sehr in Mode waren, die dann nicht aufgeschrieben wurden, dass man ständig neue Tage irgendwo gesetzt hat, dass man irgendwie den Oktober umbenannt hat, weil Caracalla gerade einen Triumphzug gemacht hat. Und dass man so Daten ständig setzte, das war vor die ganze Zeit, ne? Und wenn man jetzt zurückgeht und danach sucht, ob irgendjemand mal irgendwas im römischen Kontext auf Weihnachten gesetzt hat und ob deshalb Weihnachten irgendwie ein aufoktroyiertes Fest ist, natürlich wird man was finden, weil diese Daten wurden ständig neu besetzt. Aber das weiß man nicht, wenn man da jetzt nicht Hardcore-Spezialistin für ist, ne? Und ähnlich mit diesem bunten, sehr vielfältigen Mittelalter. Und jetzt schaut man sich etwas an und das sieht unbekannt aus,
Ich
krass
finde
und
übrigens die
magisch.
Saturnalien trotzdem
Ja.
geiler als Weihnachten.
Das musst du mit dir und deinem Saturn ausmachen. Und wenn Leute heute sich jetzt was angucken und das sieht halt krass und anders und exotisch aus und irgendwie magisch, dann muss es ja Wikinger sein oder Kelten oder irgendwas. Und stattdessen ist sowas wie der Wegvisier, auf den ich da anspiele. Ich dachte kurz, Mirko wird gleich darauf hinauskommen.
Was ist denn das jetzt schon wieder? Mach doch nicht noch
Der
mal neue Fragen.
Wegvisier, das ist die heilige Schneeflocke der Trailerpark-Vikings-Fans.
Ja, wir sehen uns dann beim nächsten
Christus.
Mal
Sie ist ein christliche, aber auch irgendwie, also so beziehungsweise zu Christenzeiten, irgend so ein, ja, also es hat mit auf jeden Fall mit Wikingern gar nichts zu tun. Das ist
Genau,
so.
genau. Das ist so ein super schönes Ding. Das sieht hammergeil aus, weil das
Ja.
sieht aus wie eine Schneeflocke aus so krassen Runen und Zeichen und ist aber aus einem frühneuzeitlichen Magiebuch praktisch, wo so die salomonischen Kreise beschrieben werden und so ganz, ganz viel Bezug genommen wird auf eben so frühgeschichtliches und urbiblisches, nämlich dann eben König Salomo zum Beispiel. Und daraus wird dann Magie gesponnen. Ne? Aber wurde irgendwie auf Island gemacht, also eh schon mal Wikinger. Und dass es halt urchristlich ist, wird dann weggewischt zugunsten des Looks. Und dann sagt man, hey, das ist, ich glaube, die offizielle Trailerpark-Viking-Version ist, dass es eine Art Kompass ist für die Underwelt und sowas und Runen und die Richtung. Das
Auf
ist
jeden Fall hilft es, dass man nicht in Stau kommt.
cool.
Ist cool.
Die wird es auf Island nicht so häufig geben, glaube ich, oder?
Nein. Ach Quatsch. Aber die Leute, die das nicht so ernst nehmen, die, also es ist zumindest kein Nazi-Scheiß und es ist ein hübsches Monument.
Richtig.
Aber wir müssen
Ja.
einfach definitiv, hat es überhaupt nichts mit vergangenen Dingen. Wobei man dazu, auch wenn du bei Island bist, natürlich auch wirklich sagen muss, dass auch die Eddas ja von Snorri aufgeschrieben wurden und Snorri war ein Mönch. Und
Ja.
also auch das, also auch selbst die Zeugnisse, die wir haben an Schrift, sind christlich verändert, beziehungsweise sind aus einer christlichen Perspektive geschrieben. Insofern, ja, also da gibt es einfach, glaube ich, kaum was. Es gibt nur eine Geschichte, wo sie sich den, sie haben ja alle gerätselt, was dieser Thorshammer womit das auf sich hat. Und da haben sie tatsächlich auf irgendeinem Feld, ich glaube in Dänemark, dann irgendwann nach vielen Jahren mal so ein Ding ausgegraben und die Leute damals, die fanden ja Schrift so magisch, weil sie das nicht konnten. Und da hat tatsächlich einer draufgeschrieben, Antik, Hammer ist, also das ist ein Hammer. Und seitdem
Ja.
wissen wir, dass das wirklich ein Tor, also ein Hammer. Ob es Torshammer ist, wissen wir auch nicht.
Ja, das ist korrekt. Vorher wusste man nicht mal, ob das Symbol wirklich einen Hammer darstellt, bis man diesen Fund gemacht hat. Das ist
Ja, das ist so süß. Ich
hammergeil.
finde es total schön.
Ja. Und das
Übrigens einen
andere
sehr
ist, das
coolen
ist,
Fund, ein
ja.
Russform, auf der man gleichzeitig einen Torshammer und ein christliches Kreuz gießen konnte als Anhänger. Das
Ja.
ist ich meine, wie sehr sich das vermischt. Also die hatten da überhaupt kein Problem damit. Bis hin, dass man eine Buddha-Statue, glaube ich, wo war es, in Uppsala gefunden hat, also irgendwo im wikingischen Osten sozusagen. Also es gibt, da sind total irre Verbindungen da. Das hatte ich,
Buddha-Statue, die sich jemand um den Hals gehängt hat, weil da ist eine Öse dran gemacht worden. Also das ist völlig, völlig absurd, was da alles geht und was da alles möglich ist. Das ist also nicht so monotheistisch, religiös, sondern das vermischt sich einfach total. Und das sieht man gerade natürlich gerade bei der Edda, das sieht man bei Stefan Runen, die letztlich eine Reaktion auf die lateinischen Schriftzeichen sind. Das ist auch keine originär germanisch-keltische Erfindung, sondern das ist auch was sie sehen, auch das cool, wollen wir auch haben, wir entwickeln jetzt Schriftzeichen. Also das ist ganz, ganz skurril, wie alles doch miteinander verwebt ist und wie wenig völkisch man das alles interpretieren kann.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, lieber Mirko. Wir machen ja gerade mehr Fässer auf als das Oktoberfest. Also sollten
Auch ein
wir.
Verkleidungsanlass, ne?
Genau.
Seitens, ne?
Oh
Aber wir
ja.
haben auf jeden
Oh
Fall
Gott, ja.
viele, viele neue Folgenideen schon allein jetzt aus dieser Folge gewonnen.
Wir
Wenn
wollen gar nicht
ihr.
anfangen, wie alt die Verkleidungen auf dem Oktoberfest sind, aber gut, das
Genau.
ist. Oh, wie schlimm die sind und
Lass uns
wie.
das Fass bitte jetzt nicht
Nein.
aufmachen. Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ja.
Genau.
Genau.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr uns auch bei Twitch folgen. Das haben schon jetzt 2000 Leute gemacht. Also, wir sind Stand heute, haben wir 2000 Follower bei Twitch. Das freut uns sehr. Yay, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Also, ihr müsst auch einschalten dafür oder zuhören. Aber wenn wir uns wiedersehen, dann sehen wir uns wieder am 18. November in 2 Wochen. Da geht es um die USA nach der Wahl mit Präsidentin X oder XY, man weiß es nicht. Das werden wir dann herausfinden. Natürlich haben wir da auch wieder spannende Gäste. Genau wie heute. Deswegen bleibt mir gar nichts mehr zu tun, außer euch allen sehr zu danken, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ihr wart klasse. Mir haben die Diskussionen sehr gefallen. Hat alles super gut gefallen. Vielen Dank euch und danke an das Team im Background. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.